Da sind sie wieder, LKJ.
Hallo, da sind wir wieder. Eure Jazzhausen. Ah, so ist das.
Nee, das ist. Das ist, glaube ich, was anderes. Das ist.
So ist der Beat, ne?
Ist das das? Ist das
so? Nee, das ist.
Das ist, ne? Das ist, ich weiß nicht, ist es das Lied oder ist es ein anderes Lied von derselben Gruppe?
Weiß ich auch nicht.
Die Gruppe fünf Sterne.
Gute Band. Liebe Grüße an
Protagonisten. Da gibt es ja aber auch. Oder? So genau, ähnlich. Ja. Das ist Willst du mit mir gehen? Ein Sample von Otis Wedding, wie wir mit der R-Schwäche sagen. Von dem Stück, das heißt Too Hard to Handle. Hat man sich aus dem Soul bedient. Denn
ja,
echte.
Passiert ja oft im 90er Rap.
Denn echte OG-Hip-Hop-Snobs bedienen sich natürlich immer Samples aus einer bestimmten Dekade. Wo ja. Wir schon mit einem Thema sind, oder? Hallo, herzlich willkommen zurück. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich hatte eine gute Woche. Ich habe viel Tischtennis gespielt.
Gut.
Bin jetzt totaler sportlicher Typ geworden, auch durch Olympia.
Ja.
Kennst du den Schweden Morgard, heißt der, den achteckigen Schläger?
Bei Olympia auch achteckig?
Ja.
Das darf man?
Achteckig. Ja, hat mich auch gewundert, aber hat er einfach am Start gehabt. Aber hat, glaube ich, am Ende, ich weiß es gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, der ist gescheitert am Felix Lebrun.
Ja, Kusch, also Tischtennis, also weil ich auch selber wahnsinnig schlecht Tischtennis spiele, ist Tischtennis wirklich eine Sportart, die mich gar nicht tangiert. Aber ich weiß, es gibt große Fans. Ja, ich kann es selber nicht und es ist mir auch alles zu fitzelig mit diesen kleinen Schlägern. Aber es gibt ja so, was ich dann dachte, da hätte ich jetzt mal wieder Lust auf Tischtennis, es gibt ja Leute, die den Schläger so über Kopf halten.
Wir hatten das früher chinesisch genannt. Wahrscheinlich kann man mir da schon wieder einen Strick draus ziehen. Ja. Das ist eine, so sagt man das gar nicht, aber wir nannten diese Spielweise chinesisch.
Ja.
Ich weiß nicht.
Aber vielleicht, das würde ich, also da, als ich das sah, dachte ich, das muss ich eigentlich mal ausprobieren. Sonst eigentlich, ich habe auch gerne Olympia geguckt, jetzt in den letzten Wochen, aber Tischtennis kaum.
Hm. Du? Ich finde es toll. Ja, ich habe es auch nicht viel geguckt, aber wenn ich es gesehen habe, bin ich immer begeistert davon, wie schnell sich da alles bewegt.
Hast du denn ein bisschen Olympia geguckt?
Ja, wie gesagt, nicht wirklich.
Okay.
Na, ich habe die Eröffnungszeremonie geguckt.
Ja, die ist ja nun ins Wasser gefallen.
Ja.
Nee, hab ich
viele Leute sehr begeistert.
Hast du denn aber das Finale gesehen?
Nee, da war ja viele Bands, die man so kennt. Ne? Also, wer hat da gespielt? Phoenix oder was?
Phoenix, R.
Kavinsky.
Kavinsky, weil habe ich gar nicht mitbekommen. Aber hast du denn, es ist ja bei der Olympia-Abschiedsfeier so, dass quasi die olympische Flagge wird schon mal übergeben an den nächsten Ausführungsort.
Ah,
an die Bürgermeisterin von Los Angeles.
Ah, ja.
Und weißt du, was dann passiert ist? Du weißt es wirklich nicht, ne?
Nee.
Die Impros wissen es alle, aber ich erzähle es dir nochmal. Diese Fahne musste jetzt irgendwie nach L.A. kommen. Das kann die Bürgermeisterin ja nicht selber machen. Deswegen seilte sich im Stadion ab Tom Cruise.
Ach ja.
Ging auf die Bühne, nahm die Flagge, packte sie auf seine Harley, fuhr damit aus dem Stadion raus, in so eine Militärtransportmaschine, so ein Flugzeug, hinten rein, sprang mit dem Fallschirm überm Hollywood-Sign ab, montierte an das Doppel-O vom Hollywood-Sign nochmal so drei Kreise mehr und machte die bunt, damit es aussah wie Olympia, wie die Olympischen Ringe. Dann kam so eine Mountainbikerin, hat die Flagge genommen, in dieses Stadion in L.A. gefahren. Dann gab es so eine Horde an Läufern und Skateboardern, die mit dem Ding nach Venice Beach sind. Dann kam sie in Venice Beach am Strand angelaufen, zur Bühne. Und wer stand auf der Bühne?
Snoop.
Nein. Die Red Hot Chili Peppers.
Ach ja, doch, die Chili Peppers.
Und spielten Can't Stop. Und das sind meine Lieblings, also wirklich diese soberen L.A. Chili Peppers, die späten Chili Peppers sind ja meine Lieblings-Chili Peppers, ne? Die sind ja wirklich, also.
Die späten Chili Peppers?
Ja, die aktuellen.
Das sind die besten.
Ja, oder? Das sind die besten, die gefallen mir gut. Also Flea wirklich.
Hätte die Kiddes datet doch irgendwie jetzt ein 19-Jähriger auch und so, der gönnt.
Der gönnt, ja, also kein Kommentar, wo die Liebe hinfällt, schneiden wir raus. Aber wir spielten auf jeden Fall Can't Stop natürlich, weil die sind nicht zu stoppen jetzt in L.A. wegen Olympia. Nee. Can't Stop, dann. Schwenk rüber, Kamera, auf die nächste Strandbude, Billie Eilish. Schwenk rüber in Fußgängerraum. Das war dann auch schon, das war wieder so wie ein etablierter Charakter. Snoop Dogg, der die ganze Zeit in Paris rumhing, stand dann plötzlich am Strand, fing an zu rappen und ging auf die Bühne. Und wer setzte dann mit ein? Dr. D.R.E.
Ja.
Genial. Da wurde richtig aufgefahren.
Die sind auch einfach nicht unterzukriegen, die Jungs. Die kommen einfach immer wieder raus.
Ja, und vor allen Dingen aber...
Egal ob Football oder... Wie heißt denn das Ereignis beim Football nochmal? Super Bowl.
Super Bowl, ja.
Da sind die auch immer am Start,
oder? Ja, nicht? Das war aber super. Das hat mir aber richtig gut gefallen, dass dann gleich erstmal auch so ein bisschen der L.A. Lifestyle, so wie wir ihn mögen, so ein bisschen da proklamiert wurde und so ein bisschen auch,
auch performativ. Olympia gehört irgendwie nach L.A., oder?
Ja, finde ich auch. Der Heimat von Olympia. So, und ich guckte ZDF und dann wurde nämlich wieder ins Studio geschaltet und dann sagte dann auch noch der, und da will wirklich, bitte liebe Deutsche, liebe Journalisten, könnt ihr mal euren scheiß Amerika-Hass, könnt ihr euch den mal einfach verkneifen, weil dann sagte der Frankreich-Korrespondent so, ja, das war jetzt ja eine ganz, also jetzt kommen ja wieder die Amerikaner, das ist ja alles Show und das ist alles 1:1 und ja, und also so eine hochkulturelle Olympiade wie hier in Paris mit dem Louvre und sowas, das können die natürlich nicht bieten. Man merkte, der spritzt, der hat sich so richtig ins Höschen gespritzt, weil die da irgendwie im Kreis um Louvre laufen und jetzt sind wir die blöden Amis. Ey, ja, dann hör doch den ganzen Tag Phoenix. Also, ehrlich gesagt, für die Chili Peppers, das ist wohl ein paar Level drüber, oder?
Wenn ja, vor Dr. allem
Dre und die Chili Peppers die Olympiade präsentieren.
Phoenix wäre ohne die Chili Peppers gar nicht denkbar.
Nee, da könnt ihr sie dann die Fackel noch so oft tragen lassen, wenn Tom Cruise sich abseilt. Sorry, Leute, da seht ihr arm aus, liebe Franzosen. Und auch liebe Kulturredakteure. Das ist einfach das Geilste. Ja. Sorry.
Das hat was Eurozentrisches.
Ja,
Eurozentristisches.
Genau, ne? Weil das ist, also ich kann es nicht mehr hören, weil wenn die Europäer immer wieder ihre Feingeistigkeit im Gegensatz zu den Amerikanern, aus so einem kulturellen Vakuum heraus, immer irgendwie so, also das ist auch, das ist regressiv bis zum geht nicht mehr, immer sich so auf seine Jahrtausende alte Hochkultur da zurückziehen.
Ja, das stört uns natürlich, die halt damit beschäftigt sind, die ganze Zeit den Leuten zu erklären, welche Schöpfungshöhe eigentlich Jazzmusik hat.
Das sind Snobs, aber das sind Hochkultursnobs.
Hochkultursnobs, ehrlich gesagt, diesen Typus habe ich auch mir notiert, denn wir haben heute ein wichtiges Thema zu besprechen.
Ja. Snobs. Snobs, wie kamen wir drauf?
Es handelt sich um einen Podcast, den wir beide öfter hören. Er heißt You'll Hear It von Peter Martin und Adam Maness. Ja. Sehr zu empfehlen. Die machen alles, was wir hier machen, nochmal in 1000-mal besser und auf amerikanisch.
Das sind tatsächlich die Captain Blaubeer und Hein Blödes Jazz. So ein bisschen. Die sitzen in ihrem Studio. Wo sitzen die? In Kansas City? Nee, in St. Louis. St. Louis, genau. Und machen einen richtigen Jazz-Podcast. Also die können auch richtig spielen im Gegensatz zu uns. Die können wirklich alteriert in allen Tonarten.
Ja, das stimmt.
Und,
genau, also da gehe ich wirklich regelmäßig auf die Knie. Es läuft schon wieder so. Diese Woche, ich wollte ein bisschen üben, wusste nicht, wie soll ich jetzt wieder reinkommen, war ja viel in Skandinavien unterwegs, habe überhaupt nichts gemacht. Und so erstmal Instagram aufgemacht, gucken, was Peter Maness mir so zeigt.
Und was hat er dir gezeigt?
Peter Martin mir so zeigt.
Ja, und was?
Ja, ein paar Biberblicks und so.
Okay, sehr gut.
Oh nee, hier. Also so, das ist jetzt nicht Bebop, sondern so, wie heißt das Zeug? Pentatonics.
Pentatonics
in so einem bestimmten Shape. Und das halt in allen Tonarten.
Kann ich natürlich schon.
Das war jetzt ein C?
Ja.
Und macht man F?
In F.
Ja. Ja, jetzt machen wir das Gleiche in schlecht, was Peter Martin in gut macht. Was? Bitte, wir dürfen gar nicht anfangen damit. Ja. Das ist wirklich deren Metier. Auch da sind sie nämlich einmalig drin.
In Quarten. McCortainer lässt grüßen.
Ja.
Oder rauf und runter. Also, gut. Aber wie gesagt, wir sollten es gar nicht erst versuchen. Ich entschuldige mich.
Ja, bitte.
Bei den Impros, dass wir das hier versucht haben. Aber die haben eine gute Folge gemacht.
Und sehr gute Folge zum Thema Jazz-Snobs.
Ja, und da dachten wir nämlich, das können wir auch machen, oder?
Ja, weil wir kopieren die ja die ganze Zeit. Ja. Und wir dachten, das Einzige, was wir machen müssen, das so ein bisschen zu erweitern.
Ja.
Also generell auf die Musikszene. Denn wir kennen uns nicht nur aus dem Jazz, sondern auch...
Immer, weiß ich nicht. Pop, Jazz, Klassik, Elektronik.
Musik generell.
Business, alles.
Genau. Da sind wir denen ein bisschen überlegen.
Und natürlich auch den European oder den German Gaze, der deutsche Blick. Den wollen wir natürlich auch so ein bisschen etablieren. Also genau, die haben sich drüber unterhalten über Jazz-Snobs, verschiedene Levels von Jazz-Snobs, 7 Arten Jazz-Snobs, hört das gerne nach. Und das hat uns irgendwie so gut gefallen, dass wir irgendwie dachten, da ist noch nicht alles gesagt zu. Da können wir auch mal drüber reden.
Alles gesagt, das stimmt. Was sind denn überhaupt Snobs?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Also ein Snob ist, ich finde, tatsächlich die beste Übersetzung dazu, der Wichtigtuer.
Ja, oder? Das ist sowas Ähnliches. Leute, die sich in ihrer Meinungsbildung zu ihrem kulturellen Lieblingsthema sehr, sehr ernst nehmen.
Genau.
Und dazu keine ironische Distanz zulassen würden.
Oh, sehr gut. Ja, und da mit dem Snobismus geht immer einher eine Überhöhung des einen Bereiches und dadurch aber auch immer eine Abwertung des anderen. Bisschen. Also ja. Und ich finde, genau, ich habe nämlich auch so ein bisschen überlegt, was ist ein Snob? Wir reden ja gerne mal so von der Jazzpolizei oder sowas, ne?
Ja.
Oder die Indie-Polizei. Und die Indie-Polizei ist irgendwie noch eine Verstärkung davon. Aber der Snob ist so ein bisschen softer. Also ich will ja auch nicht jedem unterstellen, dass er gleich ein Polizist ist, sondern also ein Wichtigtuer.
Ja, in vielerlei Hinsicht sind wir ja selber auch
Snobs. Genau, das wird nämlich jetzt interessant, weil ich glaube, wir werden uns selber auch gegenseitig enttarnen, welche Art Snobs wir denn eigentlich sind.
Ja, ich auch.
Ja, genau, da gibt es nämlich die verschiedenen Snobs.
Und ich fand interessant, was sie auch meinten, um das zu unterscheiden. Also, weil es gibt so bestimmte Bereiche, da kann man viel snobistischer rangehen als in anderen. Sie meinten zum Beispiel, es gibt keine Oscar Peterson-Snobs, das sind Generalists.
Ja.
Ah ja. Aber es gibt natürlich Bill Evans-Snobs. Also, weil der überhaupt in seinem Auftritt, in der Art und Weise, wie er spielt, in der Deepness viel mehr Interpretationsmöglichkeiten
gibt.
Also, popmusikalisch wäre das vielleicht zu übersetzen mit, es gibt sehr viele Springsteen-Snobs, aber keine Billy Joel-Snobs. Könnte man das vielleicht so vergleichen?
Ja, wobei Bruce Springsteen, würde ich auch schon sagen, das ist auch fast ein Allgemeinplatz. Aber gut, ich glaube,
es gibt Beatles-Snobs, aber nicht so viele Rolling Stones-Snobs.
Ja, würde ich dir widersprechen, aber lass mal rein. Also,
es gibt Tokotronic-Snobs, aber keine Die Sterne-Snobs.
Genau, also ich würde mal erstmal die erste Grundkategorie aufmachen. Es gibt stilistische Jobs, Snobs. Und die lassen sich dann natürlich wieder fein unterteilen. Es gibt natürlich, wir kennen sie alle, die Jazz-Snobs.
Klar.
Was machen die Jazz-Snobs? Was hören die ausschließlich?
Jazz.
Jazz, natürlich. Ja. Und was hören die nicht?
Alles andere.
Alles andere.
Außer vielleicht Rap manchmal.
Manchmal Rap oder ganz bestimmte Bands.
Ja, oder Radiohead und Björk.
Radiohead genau, und Björk. Okay. Ist auch, ja.
Da gibt's, Beatles auch okay.
Da gibt es Überschneidungen mit anderen Snobs. Aber der Jazz-Snob hört so ein, zwei Popbands, gerne die Beatles, Frank Zappa, Radiohead
und Björk.
Und Björk. Aber mehr nicht. Ja. Aber es gibt dann auch den, das ist dann hier eine Person, da sagtest du, die wir kennen, und die sagte zum Beispiel zu dir mal, na, sie hört durchaus auch Pop, zum Beispiel Billie Eilish.
Ja.
Wo ich so dachte, ja, das ist...
Das passt in den Kanon, meinst du?
Nein, das passt nicht nur in den Kanon. Das zeigt, dass man ein absoluter Jazz-Snob ist, wenn man herauskehren möchte, dass man ja auch Pop hört, weil die Tochter zum Beispiel Billie Eilish hört. Und das findet man ja auch nicht so schlecht.
Ja, stimmt. Dass man offen ist
eigentlich. Ja, man ist eigentlich offen, aber das zeigt eigentlich den Snobismus. Ja. Denn wenn du wirklich den ganzen Tag nur Jazz hörst und dann 2024 oder letztes Jahr, 2023 um die Ecke kommst mit, kennst du eigentlich schon diese Billie Eilish?
Das neue interessiert Ding? Mich auch wahnsinnig.
Ja, das ist genau. Und diese Jazz-Snobs, die haben ja auch, aber wollen wir da anfangen? Da gibt es ja wirklich dann jetzt im Bereich Jazz Unterscheidung. Mhm. Ich würde sagen, ein typischer Jazz-Snob, erstmal so ein grober Snob, ist der Post-Bop-Snob.
Der Bebop. Findest du den noch heute so oft, den Post-Bop-Snob? Ist das so der Typ, der auf Sessions rumhängt?
Sessions rumhängen, gerne. Da gibt es gerne zum Beispiel so bestimmte Perioden, zum Beispiel alles Art Blakey und die Jazz Messengers. Clifford Brown, Benny Golson, erstes Miles Davis Quintett, der Hardbop, so der Post-Bop. Das ist der wahre Jazz, das ist die Lehre.
Ja.
Gute Schlagzeuger, zum Beispiel Philly Joe, sehr guter Schlagzeuger.
Kenny Clark.
Paul Chambers, sehr guter Bassist. Mhm. So, das ist der Post-Bop-Snob. Und der ist sehr auf Tradition versessen. Und der trägt zum Beispiel auch gerne, wenn man ein Blasinstrument...
Der kann das Omnibook, Charlie Parker Omnibook, eigentlich so ein bisschen
auswendig. Ja, richtig, genau. Und auch der kann auch sehr viele Standards auswendig.
Ja,
und
in allen Tonarten.
Allen Tonarten. Und der weiß auch für jedes Stück die passende Intro, die passende Outro, so Arrangement-Kniffe, auch gerne so Akkorde. Bei Miles ist es so... E-Moll A7, F nach B, 2/5 Kette, aber auf der anderen Aufnahme ist das so und so.
Ja, übers Realbook wird eigentlich hergezogen.
Ja, weil die Akkorde alle falsch sind.
Ja, genau.
Das ist der Post-Bop-Snob.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen der akademische Snob. Also der ne, diese in dieser akademischen Welt sich total zu Hause
Richtig, fühlt. Genau. Der ist, der schielt auch schon auf den Lehrauftrag.
Ja.
Kennt sich auch sehr gut aus mit Big Band. Mit Section Play.
Den Big Band Snob, den habe ich noch, habe ich so eine eigene Kategorie gegeben.
Ja, habe ich auch. Der war auch im Bujazzo.
Ja.
Aber der Post-Bop Snob auch ist auch, da gibt es Überschneidungen mit dem Big Band Snob. Und der Post-Bop Snob, wenn der ein Blasinstrument spielt, hat er immer eine Ledertasche. Ne? Und trägt auch gern Anzug. Und so eine schöne Fasson Nazi-Frisur als Mann zumindest. So wie Chet Baker, rübergekämmte Haare. Das ist ganz klar der, oder Bill Evans, ne? So der Look. Das ist der Post-Bop-Snob für mich.
Genau.
Ganz, ganz wichtig. Und es ist aber völlig klar, es muss swingen.
Es muss natürlich
swingen. Richtiger Jazz muss swingen. Vielleicht mal Stan Getz. Vielleicht mal einen kleinen Bossa Nova.
Ja, genau. Wo wir jetzt schon beim Jazz sind, dem gegenüber stelle ich natürlich den Ich höre nur Free Improv-Snob.
Ja, der Free Jazz-Snob, natürlich. Könnte vielleicht von uns auch einander so ein bisschen Züge eines Free Jazz-Snobs haben.
Wer?
Ja, einer von uns beiden.
Wieso?
Ja, weil du fällst für mich auch gerne in die Kategorie Free Jazz Snob.
Was?
Na doch, wieso? Ich sehe das da
schon. Hey, ich weiß, keine Ahnung. Nee, Felix, da muss ich ja wirklich vehement widersprechen. Ja. Nee, weil ich meine, der Free Jazz Snob hasst alles, was auf einer Session stattfindet.
Ja, das stimmt.
Ich liebe Session.
Ja, das ist auch. Wir sind immer im Bereich humoristisch, aber also wenn einer von uns ein Free Jazz Snob ist, dann eher du.
Nee, überhaupt nicht, weil es gibt eigentlich diesen Typus Jazzmusiker fast gar nicht, der beides geil findet.
Nee.
Also und auch in beiden so eine gewisse Übersicht hat, sondern wenn du halt wirklich deep down drin bist, musst du dich irgendwann für eine Linie entscheiden.
Ja, also ja bin ich auch zu schnell vorgeprescht. Jetzt beschreib mal den Free Jazz Snob.
Ja, also auch jemand, der behauptet, sich durchaus mit sehr vielen Einflüssen auszukennen.
Aber auch keine zu haben.
Aber keine zu haben. Das ist ein großer Widerspruch. Ja. Aber hat sich natürlich mit allen möglichen neue Musik-Kompositionstechniken auseinandergesetzt.
Klar. Xenakis lässt grüßen.
Genau, die zweite Wiener Schule bis Stravinsky. Oder wie haben wir alles mitgenommen?
Ja, natürlich. Hin
und.
Mit, ja. Grafische Notation. Das ist auch alles total interessant.
Das ist alles super interessant. Popmusik auch ganz interessant.
Ja.
Aber in der Schöpfungshöhe wirklich sehr, sehr weit darunter anzusiedeln.
Ja.
Generell eigentlich alles, was mit dem Vorhaben zu tun hat, mit Musik Geld zu verdienen, ist in der Schöpfungshöhe gleich ganz, ganz weit unten anzusiedeln.
Genau, denn die Antikommerzialität ist da. Das ist also, wo der Punk das nur memt, wird das beim Free Jazz Snob wird das wirklich gelebt.
Ja.
In jeder Pore. Denn natürlich will eine Punkband, die möchte beim Ruhrpott Rodeo auch mal als Headliner auf der Hauptbühne spielen. Aber als Free Jazz Snob, da ist man happy, wenn man da wenn man in seinem Free Jazz Rahmen bleibt.
Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Interessant, ne? Weil dass es den wirklich so gibt und der dann wirklich sein Leben lang eigentlich drauf hängen bleibt, auf diesen musikalischen Einordnung, weil es gibt ja in der Tradition des Free Jazz, und da würde ich jetzt mal Archie Shepp rausnehmen, auch so Entwicklungen innerhalb seiner Biografie, dass der irgendwann sagt so, nee, ich nehme jetzt all das, was ich jetzt 20 Jahre lang gemacht habe mit dem Free Jazz und versuche mich trotzdem wieder eher so zu versöhnen mit der Tradition, also ne, so eine Art Neokonservatismus irgendwie geprägt hat, also Avantgarde und Tradition zu versöhnen, auch im Sinne von Pop und Jazz und Soul und Blues zu versöhnen. Ich empfehle da das Album Attica Blues, wo er genau dieses Vorhaben hatte und das auch irgendwie ganz beeindruckend umgesetzt ist, da so eine Brücke zu bilden zwischen diesen beiden sich doch eher opponierenden Jazzkulturen.
Total.
Und das hat wohl was damit zu tun, dass seine Mutter zu ihm gesagt hat, willst du ein Leben ohne Melodien?
Ja.
Und er dann so nachdachte und sagte, nee, will ich nicht.
Ja, also ich halte auch diesen Free Jazz Snob, das ist für mich auch, glaube ich, also ich habe ja auch also nie in den USA gelebt irgendwie länger oder kenne diese Szene auch nicht wirklich. Nur ist mein Eindruck von außen, dass Free Jazz Snobs auch gerne Europäer sind.
Ja, man muss dazu sagen, das wussten auch die Vertreter des Free Jazz sehr genau, dass die überhaupt nicht ausgekommen sind ohne natürlich eigentlich eine weiße Hörerschaft und vor allem eine europäische Hörerschaft, die das Ganze natürlich auch sehr, wie sagt man, hochkulturell angesiedelt hat. Das hat Archie Shepp selber zum Beispiel auch nicht gefallen. Den hat es natürlich auch, ging es vor allem darum, verstanden zu werden in seiner Crowd. So. Also
ja, natürlich.
Mit Attica Blues geht es auch darum, auf so bestimmte Ereignisse, historische Ereignisse hinzuweisen, die in der Bürgerrechtsbewegung eine wichtige Rolle gespielt haben und so. Und das ist irgendwie blöde, wenn du dann halt immer nur ein weißes Publikum vor dir hast. Ja. Das hat die geärgert. So. Und da deswegen gibt es auch von diesen Urvätern des Free Jazz dann irgendwann tatsächlich so wie so eine Brückenbildung in Richtung eher traditionellerem Jazz, aber auch Pop, Soul und Blues und Pop. Und was sage ich? Pop, also Popmusik.
Ja, also man muss sagen, der Free Jazz ist in Europa, auch gerade in Deutschland, wirklich auf fruchtbarsten Boden gefallen. Ne?
Ja.
Also ob jetzt ein Schlippenbach oder auch eine Peter Brötzmann. Also Peter Brötzmann ist ja noch mal viel krasser als Ornette Coleman.
Ja.
Also so, das ist ja wirklich einfach und wir sind noch lärmiger und noch Anti-Establishment und sowas. Und das hat ja auch alles im Kontext der Zeit seine absolute Berechtigung. Nur heutzutage, ich werde manchmal das Gefühl nicht los, bei den Free-Jazz-Snobs, ist es vielleicht auch so ein Ort, wo sich so bürgerliche Kids richtig frech fühlen können? Ist das die letzte Bastion?
Meinst du?
Ich habe es ein bisschen, also ich will niemand was unterstellen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck.
Also vielleicht ist man noch nicht so weit, dass man sich mit seiner Mutter aussöhnen möchte und auch von ihr verstanden möchte, werden möchte und irgendwie ihr schöne Melodien vorspielen möchte, sondern denkt, ist doch eher so in der Abgrenzungsphase, meinst du?
Ich glaube, das ist so eine fortlaufende Abgrenzungsphase. Also bei einem bestimmten Typus des Free-Jazz-Snobs, mein Eindruck auch gerne, ist der Free-Jazz-Snob ist auch gerne, vielleicht auch in unserer Generation, so eine auch ein akademisches Auflehnen. Weil man ja auch gerne an die Musikhochschule geht und dann sind da so diese ganzen Bebop-Snob-Dozenten, die einem sagen, hier, du musst erstmal Omnibook pauken. Und dann sagt man, nix da. Ich bin ein Free-Jazzer. Ich hab keine Einflüsse. Ich mach hier meine Freak-Musik. Also Free-Jazz gerne Free-Jazz heutzutage gerne eben ohne diesen politischen Überbau.
Ja.
Und wenn man sich quasi die Protagonisten des Free-Jazz anguckt, was Ornette Coleman, Don Cherry oder sowas, die sind ja dann weitergegangen. Die sind ja irgendwo anders hin wieder.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass Ornette Coleman sein Leben lang nur den, natürlich mit seinem Sound und seinem Style, aber der hat ja nicht sein Leben lang genau den Free Jazz gemacht von The Shape of Jazz to Come oder von dem Album Free Jazz.
Ja.
So, und das.
Ich glaube, bei Albert Eiler gab es auch irgendwann wieder so eine Entwicklung hin, also weg von diesen wirklich merkwürdigen Sounds, die er da rausgespuckt hat, dass er irgendwann auch wieder angefangen hat, Standards zu spielen.
Ja, da kenne ich ja wirklich nur dieses Album Spiritual Unity, was ich auch immer empfehlen kann, so als guten Free Jazz-Einstieg. Muss ich mich mal mit beschäftigen.
Albert Eiler ist aber auch so ein typisches Beispiel, also an den haben sich wirklich viele Jahre ein Vorbild genommen, gerade in Bezug auf seinen Bruder Don, ich glaube Don Eiler hieß der, den er irgendwann in die Band geholt hat. Der wirklich überhaupt nicht spielen konnte, aber in der Kombination mit Eiler dann irgendwie doch wahnsinnig Magisches heraufbeschwören konnte. Also gerade die Kombination. Und das ist ja für viele Free Jazz, jetzt gibt's Ärger, aber natürlich auch eine großartige Möglichkeit, wenn man vielleicht so gewisse technische Defizite hat oder nicht so viel Lust hat jetzt.
Ja.
Sowas zu üben, dass man sich halt auch einfach auf Don Eiler und Albert Eiler beziehen kann und sagen kann, ja, die haben es auch nicht gebraucht und haben auch was Magisches entstehen lassen, was ja auch stimmt. Es ist absolut richtig. Stimmt.
Aber drauf hängen bleiben ist die Frage, ist das eine gute Idee? Oder man geht halt all in, irgendwann wird dann ausgewürfelt und dann kommt die Ampel, die elektrische Klangampel, die einem sagt, wann man spielen darf und so. Genau. Also wir lieben unsere Free-Jazzer und unsere
Impros, ne?
Also wir lieben auch, also gerne 20 Minuten Solo Mundharmonika. Das ist alles richtig gut, gurgeln und so. Aber natürlich, wir sehen das auch mit einer gewissen Distanz.
Ja.
Genau, das ist nämlich interessant. Leute, die ich habe mich jetzt gerade zuletzt viel mit Paul Motion beschäftigt. Da gibt's ja auch viel dann so ganz interessanter Typ vom Bill Evans Trio, Post-Bop-Schlagzeuger zu sehr freien Formen, aber ja auch dann immer die Electric Bebop Band wieder. Auch da gibt's dann auch bis zuletzt, also Free Jazz ist, man kann drauf hängen bleiben, sage ich mal so, als Free Jazz Snob. Aber wer sind schon wir? Weil die hassen uns ja.
Ja,
weil wir Konformisten sind. Die auch mal einen schönen Chorus Summertime spielen.
Einen schönen Chorus. Nee, ich glaube wirklich, Free Jazz Musiker, das ist so eine Art Überlebenswille, der da drin hängt. Deswegen die uns, Leute wie uns eigentlich doof finden. Ich glaube wirklich, es geht darum, die eigene Schöpfungshöhe wirklich darin so zu begründen, indem du halt die ganze Zeit sagst, wie schlecht alles andere ist.
Ja.
Und da sind natürlich Leute wie wir, denen ein totaler Dorn im Auge, weil wir können sehr gut begründen, wie geil alles ist.
Ja. Ja, richtig.
Und das funktioniert nicht. Wir werden da keine Freunde. Also,
Free Jazz funktioniert über Abgrenzung.
Ja, so gerne ich diese Läden auch aufsuche und mir die Konzepte reinziehe und die Konzerte, die ich wirklich gut finde. Also, ich sage das wirklich jetzt nicht.
Du bist ja Free Jazz-Fan.
Ich bin wirklich Fan. Ich muss doch sagen, dass es da teilweise zu so Stimmungen kommt, wo man richtig merkt, es gibt da wirklich wenig ironischen Blick drauf. Es wird wenig gelacht.
Ja. Es wird wirklich sagen, ich muss sagen, ich war jetzt zuletzt, muss ich sagen, stetig im Wandel. Ich war, weil ich tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen eine Hinwendung habe wieder zum Post-Bop-Snob, dass ich denke, es ist doch auch einfach, wie Ray Brown Bass spielt, ist doch total geil.
Ja.
Und ich so denke, es ist doch geil, das auch zu können oder sich damit zu beschäftigen. Und dann sind mir die Free-Jazzer wieder, dann nerven die mich. Die dann sagen, schrumm, 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 wild, 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 das ist doch alles weg mit der Geschichte. Das ist so ein bisschen wie so die Maoisten mit ihrer Kulturrevolution. Stimmt alles nicht. Ich kenne auch Free-Jazz-Spieler, die Straight Ahead spielen und so. Das ist alles natürlich wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Und das ist Polemik, Leute, bevor ihr jetzt
wieder... Das ist ein bisschen Polemik und man muss auch dazu sagen, dass ich finde auch die Europäer, was das angeht, eigentlich einen viel härteren Ansatz haben in der Abgrenzung. Also letzte Woche war ich im Zigzag bei Peter Evans,
ja,
Joel Ross und dann zwei weitere unglaubliche Musiker, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Warst du nicht schon mal bei Peter Evans?
Relativ...
Was meinst du? Warst du da nicht schon mal bei Peter Evans neulich?
Nee.
Okay.
Ich habe den noch nie gesehen.
Ah ja, okay.
Naja, auf jeden Fall auch eine sehr freie Herangehensweise, jetzt irgendwie so einen Abend zu gestalten. Trotzdem ein ganz klarer Bezug auf Gospel, also durch den Schlagzeuger eigentlich ganz, so einen, ja, auf man hört so ganz klare Bezüge, wo das eigentlich herkommt. Und ich habe das Gefühl, dass, ne, es gibt auch Beats und sowas, es gibt auch mal einen Rhythmus. Und ich habe das Gefühl, bei so europäischen, frei improvisierten Szenen und so, wird genau das eigentlich eher versucht, immer auszulassen.
Absolut.
Also jeglicher Einfluss soll eigentlich nicht hörbar sein.
Absolut. Ich habe ja, habe ich mich auch mit einem Kollegen gerade drüber unterhalten. Ich war letztes Jahr bei William Parker.
Ja, genau.
Der ist und war, das war für mich tatsächlich so ein bisschen eye-opening, weil William Parker, der auch wirklich viel Free Jazz gemacht hat mit Cecil Taylor und so, dass bei dem Konzert ist auch überhaupt kein Problem war, mal funky zu sein, mal gospelig. Natürlich irgendwie immer mit einer Free Jazz-Tonbildung, aber es ist irgendwie da okay. Während ich bei den Europäern das Gefühl habe, bitte bloß nicht irgendwas, was man kennt, weil dann ist man weak und ist kein richtiger Free Jazzer.
Also, oder kommerziell,
womöglich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und da habe ich das Gefühl, das ist bei den Amerikanern eine andere Kultur. Das ist da wirklich anders verwurzelt. Übrigens auch sehr interessant, Album Ornette Coleman mit Pat Metheny, Song X. Kann ich auch mal empfehlen. Das ist auch, also sind auch Sachen, die nerven auf dieser Platte, aber das ist auch richtig gutes Zeug drauf.
Ja,
und das ist nicht kein reiner Free Jazz. Oder, also überhaupt nicht. So, genau. Also der Free Jazz-Snob.
Ja. Wir wollten ja uns auch ein bisschen mit anderen
Snobs
aus der Musikszene befassen. Hast du noch mehr Jazz-Snobs?
Ja, ich habe den Big Band-Snob. Sollen wir den? Passt der da rein?
Ja, klar.
Also der Big Band-Snob sind meistens Bläser und meistens Trompeter. Fokus auf Section-Spiel, Phrasierung und der checkt auch die Arrangements aus natürlich. Der Big Band-Snob arrangiert auch gerne selber, kann auch alle Satztechniken.
Ja, hat auf jeden Fall ein
iPad. Drop-4, klar. Ja, aber das ist viel mehr gibt's zu dem nicht zu sagen. Der ist aber institutionell, weil der war im La-Jazzo, dann war er im Bu-Jazzo und der schielt natürlich auf die Stelle beim NDR.
Ja, genau, NDR. Auf jeden Fall. Ja. Auf die Stelle am NDR oder natürlich an der Hochschule auch. Also so wie wir ja auch, aber natürlich. Wir werden aus anderen Gründen
da. Und der schreibt auch Noten mit der Hand, natürlich, gerne. Auf diesen Querpapier.
Ich meinte gerade, der hat einen iPad eigentlich.
Auch. Ja, kann er auch, aber der muss trotzdem eine schöne Notenhandschrift haben auch, weil er auch gerne mal was skizziert.
Ah ja, okay. So. Ja. Was Kleines. Und echt wahnsinniges Wissen über Big Band-Referenzen, Referenzaufnahmen und so.
Ja.
Also wirklich Wahnsinn, was da in diesen Plattensammlungen noch ausgegraben wird an Big Band-Aufnahmen. Toll.
Ja, der weiß alles darüber.
Lieben wir.
Dann gibt es natürlich noch, ich weiß nicht, ob das ein Snob ist, das ist auch der, nicht Post-Bebop, sondern der Pre-Bebop-Snob. Die gibt es natürlich auch. Also der Swing- und Dixie-Musiker.
Ja, also kenne ich wirklich gar keinen.
Nee, die sind auch alt.
Ja.
Aber kann ich auch nachvollziehen, das sind auch gerne Leute, die so Shellac-Platten sammeln.
Ja.
Und dann, die kennen sich dann total gut aus mit hier Kid Ory und King Oliver und wer war zu der Zeit und Walter Trumbauer und wie die alle heißen. Also die kennen sich richtig gut aus mit Vor-Bebop und sagen, und das sind so kleine Trüffelschweinchen.
Kleines Trüffelschweinchen, ne?
Ja.
Ja, ja.
Frank Trumbauer heißt er natürlich, Entschuldigung. Oder Frankie.
Abi Hübner ist für mich so jemand, den ich so einschätzen würde.
Ja.
Ich habe ihn nie kennengelernt, aber diese Gang um Abi Hübner, also soweit man sie irgendwie noch mitbekommen hat, war für mich irgendwie immer so der Inbegriff dessen, den du da beschreibst.
Ja,
und
absolut.
Die haben ja vor allem im Cotton Club
natürlich
sich bereit gemacht. Cotton Club muss eigentlich umbenannt werden.
Erzähl.
Ja, weil der Cotton Club hat keine gute Geschichte in der Namensgebung. Also ich glaube, das ist ja der in New York ein Club in Harlem gewesen, wo Duke Ellington
vor allem aufgetreten
ist.
Mit seiner Jungle Music in den 20er Jahren, genau. Da gibt es ja auch das Stück Cotton Tail.
Genau, mit der Jungle Music. Und da fängt es ja schon an. Er hat eigentlich so Musik geschrieben für ein weißes Publikum, denn Schwarze durften da eigentlich nicht rein.
Mhm.
Die durften nur auf der Bühne sein. Und dann hat er halt diese sogenannte Jungle Music extra verfasst, um den Weißen zu zeigen, wie die sich ungefähr so ein wildes Leben vorstellen, der schwarzen Community und so. Es war so eine Art Zoo eigentlich, so worauf man sich dann auch eingelassen hat. Und also hat eine wirklich schlimme Segregationsgeschichte und sollte man eigentlich umbenennen. Hat, finde ich, keine gute Geschichte so. Also für so ein, ist ja anders als das Birdland so.
Also, ja, Das geht zum Birdland Charlie ist Parker. Ja nach Charlie Parker benannt, genau. Ja. Ah ja, okay, guck mal, kleiner Exkurs. Ja. Ey, natürlich irgendwie ein Pre-Bebop-Snob, obwohl er alles spielen kann, ist Wynton Marsalis.
Wynton Marsalis?
Ja, Wynton Marsalis, also ein amerikanischer Young Lions Trompeter aus den 70er, 80er. Wynton Marsalis fand ja Miles Davis doof, fand auch alles, was Fusion-Musik war, doof, in der Zeit zumindest, ist auch in diesem ganzen Jazz at Lincoln Center-Ding involviert. Das sind ja auch so ein bisschen die New Yorker Jazz-Snobs.
Ja.
Und der Wynton Marsalis ist ganz wichtig, dass der sich ultra auskennt mit Louis Armstrong.
Genau, also der ist ja auch so eine Art Neokonservativer,
ja,
weil Miles Davis sich ja dahingehend entwickelt hat, dass er immer versucht hat, popkulturelle Strömungen in sein Spiel und in seine Arrangements und seine Bands mit einzubringen, war er ja der Meinung, das wäre eine Anbiederung ans Publikum und würde die großartige Tradition außer Acht lassen, die man ja entwickelt hätte in der Jazzgeschichte. Mhm. Er galt eigentlich so als aufrührerisch, indem er halt eigentlich so eine neokonservative Haltung dazu auch eingenommen hat und gefordert hat, wir müssen das alles wieder sein lassen, wir können uns eigentlich nur noch um Louis Armstrong kümmern. Genau,
richtig.
Und genau, so eigentlich ist es eine Art Konterrevolutionär.
So, ja, also zumindest ein konservativer Musiker, ein Traditionalist.
Ja.
Absolut. Ja, das wollte ich eigentlich auch mal. Das machen wir mal wann anders. Der gute Beef zwischen Keith Jarrett und Wynton Marsalis.
Marsalis, aber das können wir ja kurz. Ich habe dann euch was zugelesen. Nämlich, der ist ja auf die Bühne gekommen, um.
Wynton Marsalis ist bei Miles Davis auf die Bühne
Davis auf die Bühne gekommen. Ich meinte, ihm wurde gesagt, er solle jetzt mitspielen. Und Miles Davis hat ihn, glaube ich, vor versammelter Mannschaft und auf der Bühne zusammengeschissen und meinte, verpiss dich. So, und das ist aber wohl so, dass die Band von Marsalis ihn so derart gedrängt hat, das jetzt mal zu machen, weil er sich das noch nicht bieten lassen soll, weil Miles wahrscheinlich auch öfter mal, war ja auch ein kleiner Stinkstiefel, mal irgendwie despektierlich ihm gegenüber geäußert hat öffentlich und meinte, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, geh doch einfach auf die Bühne und zeig, was du drauf hast und so. Und das war irgendwie so eine längere Autofahrt und über mehrere Stunden wurde er immer wieder bearbeitet, das doch mal zu tun. Und er hätte, glaube ich, als Loser dagestanden, das war auf diesem Festival, wo es dann passiert ist, wenn er es da nicht gemacht hätte. Er wollte bei seiner Band gegenüber auch einigermaßen, ja, durchsetzungsfähig und stark irgendwie dastehen und so. Aber er wurde sehr dazu gedrängt wohl.
Ja.
Aber,
Na gut, und dann gibt es aber so Schmähbriefe und ein Beef, der sich im Downbeat-Magazin abgespielt hat und sowas. Das wollte ich nochmal recherchieren, das kann man nämlich auch mal schön übersetzen und vorlesen.
Ja.
Habe ich jetzt aber nicht parat.
Machen wir nächstes Mal. Finde ich gut, gutes Thema, lese ich auch noch was.
Dann haben wir aber, beim Jazz, das überschneidet sich so ein bisschen eher mit den Instrumenten-Snobs, aber es gibt dann ja immer Snobs für bestimmte Musiker. Also es gibt den Bill Evans-Snob natürlich. Es gibt den Herbie Hancock-Snob, der wird auch genannt bei Peter Martin und Adam Menace. Aber was
wobei sie meinten, dass es den nach den 90er Jahren eigentlich nicht
mehr gab. Genau, weißt du, wer dann nämlich kam?
Brett Mehldau.
Der Brett Mehldau-Snob, richtig. Und das ist, das finde ich total krass, dass quasi in unserer Generation junge Pianisten wahnsinnig oft wie Brett Mehldau klingen wollten.
Ja, wobei man, das stimmt. Und vorher war es halt Keith Jarrett oder Herbie.
Richtig. Und dann kommt der Esbjörn Svensson und der Brett Mehldau-Snob.
Ja, wobei also keiner wollte wie Esbjörn Svensson klingen.
Ja, aber das ist der, da ist
man wollte vielleicht so ein bisschen Musik machen wie der. Man fand das Ding gut.
Ja,
so.
Aber
keiner dachte so pianistisch
völlig richtig
an den.
Das stimmt. Das ist völlig richtig, aber das ist der ECM-Snob so ein bisschen. Das ist das ist so eine Form der Jazzmusiker, die sagen, wir müssen jetzt so ein bestimmtes, das moderne Trio.
Ja, ja, genau.
Das war all around. Ja. Und Brett Mehldau, aber ganz wichtig, der Brett Mehldau-Snob. Das ist nämlich.
Auf jeden Fall. Genau, wobei der in seiner Stilgebung halt eine Steilvorlage gegeben hat an junge Pianisten, weil du das relativ leicht erstmal so kopieren kannst, sodass du dir selber vormachen könntest. Du hättest es doch jetzt irgendwie durchstiegen.
Ja, ja.
Das ist ja bei Bill Evans auch ähnlich. Du kannst ja bei Bill Evans auch so bestimmte Klischees anwenden und dann denkst du erstmal so, alles klar, ich weiß, was er macht.
Also, ja, richtig, genau. Damit verbunden der ECM-Snob, der diesen Fjord-Jazz-Sound haben will. Auch der Oddmeter-Snob, es gab ja auch eine Zeit, da musste alles in Krummtakten sein.
Ja.
Das war ganz wichtig. Und das war auch ganz wichtig immer, das haben wir auch schon mal nachgemacht, let's play Cherokee, but let's play it in 7.
Ja.
Das ist natürlich auch, ein Teil des, das sind auch diese Jazz-Snobs. Ja, da habe ich eigentlich meine Jazz-Snobs abgearbeitet.
Ja.
Und du?
Okay.
Ja, da gehen wir mal zu anderen Snobs, weil es gibt ja auch in anderen musikalischen Stilistiken Snobs.
Ja. Ach so, doch, ich habe noch einen Jazz-Snob.
Ja.
Der viel üben oder gar nicht üben Snob.
Ah ja.
Weißt du, der findet sich manchmal an so Hochschulen wieder, ja, indem er halt entweder das eine oder das andere vertritt. Ja. So, ich übe ja wahnsinnig viel,
ja,
und bin deswegen sonderlich gut.
Ja.
Oder der andere, der sagt so, ich übe euch nie.
Ja.
Und spielt halt trotzdem mega geil. Ja,
schon wieder 10 Stunden, schon wieder 10 Stunden geübt heute. Oh, was hab ich geübt? 3 Transkriptionen. Den Hanon rauf und runter. Ja. Ganz wichtig.
Genau, das waren aber auch meine Jazz-Snobs. Jetzt machen wir weiter an Popmusik.
Ja, die Popmusik-Snobs. Wer ist da dein liebster Snob?
Keine Ahnung, mein liebster weiß ich nicht. Ich erinnere mich an das erste Mal an diesen, an so eine Art Indie-Snob.
Ja, der Indie-Snob, na klar, den habe ich auch.
So ein bisschen, so ein, aber ich meine eher so einen Business-Indie-Snob. Der kennt so Insider-Story über Fehlpressungen bei Indie-Labels, die gerade stattgefunden haben oder so. Kennt alle Indie-Labels, weiß, wo welche Band gesigned ist und.
Ja.
Ich erinnere mich an so einen Gig, den ich mal in Aachen hatte, mit meiner damaligen Indie-Band. Da tauchte genau so jemand auf und wir hingen rum und er erzählte wirklich davon, dass er halt irgendwie über Insider-Kanäle mitbekommen hätte, dass halt bei Grand Hotel Van Cleef irgendeine Fehlpressung bei einem der großen Künstler gerade stattgefunden hat und die da wahnsinnige Investitionen deswegen dann vornehmen mussten und bla bla bla, als ob es irgendwen interessiert. Was er damit natürlich sagen wollte, ist so, wow, ich habe echt Insider-Wissen so. Ich kenne die alle persönlich.
Ja. Das ist also der Indie-Snob ist dann auch, das ist ja der Indie-Fan-Snob. Ja. Das ist auch gekoppelt an den Mediensnob, also der rezipiert eine bestimmte Art Medium, nämlich Vinyl.
Ja.
Nur Vinyl.
Vinyl, ja schon, ja.
Ja, ja. Und der ist viel auf Discogs. Sehr viel auf Discogs unterwegs. Und der Indie-Snob kennt wahnsinnig viel Underground-Musik.
Ja.
Auch aus allen Bereichen und der hat eine Punk-Sozialisation. So ein bisschen, ist dann aber weitergegangen in so, vielleicht Punk-Hardcore, aber dann Indie und der kennt diese ganzen kleinen Bands, der kennt auch den Indie der 80er.
Mhm.
Ne, der kennt Dinosaur Jr., hat er alles, das ist für ihn Standard, aber dann geht's noch so weiter in so, noch die Nebenprojekte und so. Und der Indie-Snob hat sicherlich auch selber eine Band, kann aber wahnsinnig schlecht spielen.
Ja, ja.
Das haben wir ja schon festgestellt.
Schreibt auf jeden Fall Songs.
Je exzentrischer der Musikgeschmack, umso schlechter die spielerischen Fähigkeiten. Haben wir doch an anderer Stelle mal festgestellt.
Ja.
Je exquisiter der Musikgeschmack.
Ja.
Genau. Aber der Indie-Snob, also wenn der quasi professioneller Musiker ist, ist der Indie-Snob, das ist auch so ein Archetyp aus den Nullern und Zehnern, der hat sehr starke, es ist ganz wichtig, dass bestimmte musikalische Sachen nicht stattfinden. Nämlich alles, was irgendwie muckermäßig wäre.
Ja, wir Jazzmusiker, wir hatten es wirklich schwer mit dem Indie-Snob, muss man sagen, in den Nullerjahren. Das war so ein bisschen der Grund, weil die haben auch so ein bisschen die Redaktionen dominiert. Alles, was so ein bisschen die Anmutung hatte in der Popkultur, in der Indie-Welt und so, vielleicht so ein bisschen auch akademischen Hintergrund zu haben, war eigentlich uncool.
Ja.
War abzulehnen.
Ja. Also es hat sich gewandelt. Hat sich
geändert.
Ja. Mittlerweile ist der Indie-Snob eher so auf Hipness konzentriert. Ja. Also dürfen auch Synthesizer rein, auch elektronische Sachen, aber am liebsten so Glitch. Wichtig, immer Glitch-Sounds und bestimmte, auch synthetische Klangfarben. Aber lange Zeit war der Indie-Snob auch, da gab es einen Fokus auf Gitarren.
Ja.
Kein Hall. Hall aus und möglichst verzerrt und spröde.
Der Indie-Snob, der trifft seine Kaufentscheidung bei Vinyl auch gerne nach Labels.
Richtig, Sub-Pop. Ja. Alles vom Label Sub-Pop.
Ja.
Ganz wichtig, genau. Der Indie-Snob. Und der rezipiert natürlich Musikfachzeitschriften, auch wie heißt denn das? Diese große Indie-Plattform der Nuller und Zehner.
Ach ja, wie heißt es? Pitchfork.
Pitchfork natürlich, der guckt bei Pitchfork, was es gibt.
Und was, nur 2 Sterne bei Pitchfork, höre ich nicht.
Genau, und alles, was, und alles, was irgendwie nach einer musikalischer Finesse klingen könnte, wird abgelehnt. Indie-Snob ist auch ein Noise-Boomer, ist auch ein Indie-Snob.
Der Noise-Boomer.
Ja, natürlich.
Klar.
Ja. Also, und der Indie-Snob hat aber auch zum Beispiel, wenn es um Produktion geht, es muss immer ein Kniff sein. Und auch für den Indie-Snob, glaube ich, wichtig, Radiohead.
Radiohead ist wichtig. Es gibt ja den Konzept des Snob auch. Der ist eigentlich auch nah dran am Indie-Snob. Er lässt sich auf jeden Fall mit ihnen ein.
Ja.
So, also Leute, die nach großen Konzepten der Geschichte zum Album suchen und die dann immer wieder da rezitieren und weitererzählen. Das sind oft auch Indie-Snobs.
Genau, wenn der Indie-Snob selber Musik macht, dann Radiohead, dann abgelöst durch Bon Iver ab der zweiten Platte. Ganz wichtig. Verzerrte Schlagzeuge, hart gepannt. Das ist ganz wichtig. Auch mal Autotune, flippig. Ja. Gitarren layern, flippig. Ja. Genau, der. Und aber auch trotzdem noch Beatles, auch Indie-Snob. Aber Beatles nur wegen den späten Beatles, wegen den interessanten Produktionen.
Na klar.
Was George Martin alles gemacht hat.
Naja, klar, er ist ja selber auch Produzent und deswegen kennt er die Hintergründe, wie es losging und alles.
Und es muss alles immer ein bisschen schlauer sein. Es muss alles so ein bisschen schlau sein, der Indie-Snap.
Ja, genau, sehr guter Typus. Hm? Mhm. Würde ich sagen, ist so ein bisschen, ja, hat nicht ganz überlebt, würde ich sagen, die Jahre, aber es muss ihn noch irgendwo geben.
Ja, ja, es gibt ihn noch. Ja, 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 klar. Es muss alles ein bisschen schlau sein. Auch gern mal, ist auch gern mal in sieben. Aber ja, genau. Und aber der Indie-Snob auch wirklich strenge Regeln, was geht. Bestimmte Arrangement-Sachen dürfen nicht passieren. Bestimmte Gitarren-Sounds. Es sei denn, sie sind plötzlich cool. Wenn die Chorus-Gitarre wiederkommt, dann darf sie wieder da sein, weil lange Zeit durfte sie nicht da sein. Und es darf auch.
Das geht sehr schnell beim Indie-Snob, dass halt bestimmte Dinge gehen und auf einmal nicht mehr gehen. Ich weiß noch, als Hertz, die Band Hertz, zurückkam, waren die Indie-Snobs sich sehr unsicher, ob das jetzt irgendwie in Ordnung ist, weil es ja so ein bisschen mit diesen Hörgewohnheiten der Deutschen, was den NDR 2 80er-Jahres-Sound angeht, so ein bisschen kokettierte. Und tatsächlich war es auf den Konzerten so, als all diese Leute auch da ankamen. Andererseits waren die natürlich so cool angezogen, dass man die auch nicht ganz außer Acht lassen konnte. So, es war, da wurde es so ein bisschen, die hat die aufgebrochen.
Man
nicht so genau, wie soll man mit denen jetzt umgehen?
Letztendlich muss man sagen, das war auch eine lange Geschichte. Also als bei Hot Chip und so ging es noch. Auch Phoenix durften funky sein. Aber letztendlich über kurz oder lang hat das 80er-Revival den Indie-Snobs so ein bisschen das Genick gebrochen.
Vielleicht schon.
On the long run.
Ja.
Also das ist der Indie-Snob.
Okay, weiter geht's. Ja. Ich hätte jetzt mal den Equipment-Snob
anzubieten. Oh ja, den habe ich auch. Natürlich, der Equipment-Snob.
Erst einmal, was finden wir auf der Toilette eines Equipment-Snobs?
Gitarre und Bass.
Ja, Magazine.
Ja.
Und natürlich, meistens Gitarrist oder Schlagzeuger.
Ja.
Es gibt wenig Pianisten in
Pianisten können keine Equipment-Snobs sein, weil die haben halt ein Klavier. Du bist auch... es gibt den Filz-Snob.
Ja, ja.
Weil dann plötzlich, als es dann losging mit dem Filzen und ich mikrofoniere das Klavier von innen, da ging es dann, das im Jazz ist das nie angekommen, aber natürlich in deinem Bereich der Neoklassik und dann auch in Popproduktion.
Ja, mittlerweile ganz normal.
Und da gibt es den Equipment-Snob im Sinne von analogem Aufnahme-Equipment.
Ja, Outboard-Equipment.
Ja, so ein Hitler-Röhrenmikrofon und die richtigen Kompressoren, die Kette. Das ist der. Ja. Da sind es Pianisten, aber meistens Gitarristen.
Ja, genau. Da geht es auch natürlich bei Produzenten auch oft um Mikrofone,
richtig? Mikrofone.
Die richtigen Mikrofone, wie sie eingesetzt werden, wo sie ein. Welche Abstände und wo genau, wie man, auf welche Art und Weise man jetzt den Amp mikrofoniert oder das Klavier oder.
Absolut. Ja, ja, klar.
Mikrofonierung. Da wissen die auch immer alle besser Bescheid als ihre Kollegen.
Ja, natürlich. Ja. Aber alle haben das Wurstmikrofon von Mose Schneider vom Schlagzeug.
Ja, das ist immer eine gute Geschichte, das Wurstmikrofon von Mose Schneider.
Und dann sagt man immer, selbst die Amerikaner kennen das Sausage-Mikrofon.
Sausage-Mic, ja.
Das sagt man dann immer. Und ganz wichtig, aber das ist auch ein generationelles Ding. Die Gen Xer, so die Generation vor uns, da immer Digitaltechnik. Ja. Die sind nämlich in den 80ern, haben sie noch neue Digitalpult in den 90ern mitgenommen. Den Lexikon Outboard Hall, so, weißt du, so praktische Digitaltechnik. Wir jetzt, die Millennials, Outboard. Vintage Outboard Equipment. Ja, ja. Und die Zoomer, die jungen Leute wieder, Abkehr in the Box. Alles im Rechner, GarageBand. Ganz interessant.
Ja,
also das ist ein generationelles Ding. Aber tatsächlich...
Naja, was ja überlebt hat in jedem Fall, ist das Kondensatormikrofon für alle.
Natürlich.
Ja, da wird auch nach wie vor heiß drüber debattiert. Also auch unter Podcastern ja. Das ist jetzt das beste Kondensatormikrofon. Weißt du überhaupt, wer das Kondensatormikrofon richtig populär gemacht hat, als es auf den Markt kam?
Nein.
Es war Billie Holiday.
Ah, okay.
Genau, der wurde nämlich nachgesagt, dass sie als erstes diese Technologie des Mikros am besten verstanden hätte, weil sie genau wusste, in welchen Abständen man das so einsetzen muss innerhalb des Gesangs, dass es halt so klingt, als würde sie vor der Band stehend dem Hörer ins Ohr kriechen.
Ja,
und sehr gut. Das ist ja tatsächlich etwas, was mit dem Kondensatormikrofon bis heute fortentwickelt wird. Die viel zitierte Billie Eilish hatte auch noch einen ganz neuen Tag drauf
gehabt. Genau, nämlich einem direkt ins Ohr flüstern.
Ja,
ganz trocken direkt ins Ohr, Leute.
Ja, genau. Ja. Gain hoch und dann eigentlich flüstern.
So nämlich.
Schaubi meinte, es hat auch was damit zu tun, dass die eigentlich nicht Autotune benutzt, dass das so nah klingt.
Okay.
Sondern dass sie halt so oft einsingt. Also das fand ich eine interessante These. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber genau. Es wird halt so oft eingesungen, dass es so natürlich genauso sauber klingt wie, ja, wie heute der normale Sound, den wir alle gewohnt sind über Autotune.
Ja.
Und sie das halt nicht macht und deswegen auf einmal es wieder so wirkt, als würde sie viel näher sein als jetzt Taylor.
Oder ja, okay, ja, ja, genau. Ja. Es ist, da gibt es jetzt bei diesen Equipment-Snobs, wenn wir jetzt bei den Gitarristen sind zum Beispiel, gibt es ja auch zwei Lager.
Ja.
Oder mehrere Lager. Es gibt einmal den, würde ich sagen, bin ich selber auch schuldig im Sinne der Anklage, der Fender-Gibson-Snob.
Ja.
Es muss natürlich ein Fender sein. Das war Prezi und Jaspers. Es darf nicht kein Ibanez, kein Yamaha. Das ist,
die sehen ja auch nicht aus,
oder? Nee, genau. Das ist auch Teil der Indie-Snob natürlich auch. Ja. Bin ich mittlerweile von weg, aber lange Jahre, natürlich immer Vierseiter als Bassist und so. Also das gibt's.
Aber welche ernstzunehmende Gitarrenmarke außer Gibson gibt es nicht
mehr? Fender? Nein, es gibt doch auch, keine Ahnung, Yamaha. Es gibt 1000 Gitarrenhersteller und die klingen jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie schlechter klingt.
Aber stellen sich Leute mit einer Yamaha auf die Bühne?
Wenn du jetzt im Rock-Metal-Bereich guckst, dann gibt es viele Leute, die keine
Fender. Ibanez.
Ja, es gibt viele Leute, die keine Music Man, es gibt viele Leute, die keine Fender-Gitarren spielen. Das gibt es. Ah. Also, aber das ist so ein Lagerkampf. Ja. Genau dasselbe bei Fußpedalen. Gerne diese Boutique-Pedale. Weißt du? Man hat dann immer was von so einem kleinen Schrauber, so eine kleine Manufaktur in Spanien. Und der wird dann so mundgemalt, der Big Marv und so. Das ist dann so ganz, ganz was Feines. Und bloß nichts von Boss und so, ne? Ganz wichtig. Nein. Und dann die Steigerung davon gibt es übrigens aber auch bei Keyboardern. Ne?
Ja.
Also es gibt die Nord- und Kronos-Fraktion. Core Kronos, Nord Stage. Dann gibt es aber natürlich die nur den Vintage-Synthesizer benutzen. Die haben natürlich einen echten Juno 60.
Na klar.
Ist ja klar.
Ja.
Und dann gibt es aber von diesen, also den Neu versus Alt, Vintage gegen modernen Snobs, gibt es noch die Steigerung, die Schrottinstrumente.
Ja, genau.
Es gab so eine Phase, da hatte jeder Gitarrist so eine, weißt du, was eine Hertie-Caster-Gitarre ist? Das ist so ein Name für diese Kaufhaus-Gitarren. Bei Hertie gab es damals so diese Billig-Gitarren. Die klingen einfach, die klingen dumpf und haben keinen Sustain. Und das war dann total cool, oder ist total cool, dann auf so einer Schrott-Kaufhaus-Gitarre zu spielen.
Ja, aber auch Produzenten haben auf einmal wieder die ganzen Kinderinstrumente gekauft.
Richtig.
Und ganzen Casios und so.
Ja, na klar. Ja. Habe ich ja auch SK1, SK5, diese ganzen kleinen Casios und auch gerne so einen alten sowjetischen Synthesizer, der eigentlich nur rauscht. Aber es ist ganz, ist ein ganz, ganz eigener Sound. Bloß kein Diva benutzen oder Massive oder so, keine digitalen Synthesizer, sondern es ist natürlich, es muss der sowjetische Synthesizer sein.
Ja.
Weil nur der hat den Sound.
Der hat den richtigen.
Das höre ich. Ich höre das. Ganz wichtig.
Ja, das ist der genau, sehr nah an diesem Snob ist der Ästhetik-Snob. Also dem geht es schon auch natürlich um die richtigen Instrumente, aber er hat sein Studio auch holzvertäfelt und liebt gerade Linien.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen der Neoklassik-Snob eigentlich, wie er im Buche steht, der natürlich auch schon eigentlich so ein bisschen ein besseres Gefühl für Social Media hat, weil er weiß, sowas lässt sich gut inszenieren.
Richtig, Heimwerker. Aber ist auch selber Heimwerker, packt mit an.
Genau.
Und es sieht, so ein Studio sieht dann gerne aus wie so ein Herren-Konversationszimmer beim Rotary Club.
Ja,
genau, beim Rotary Club. Mit so schweren Sesseln. Und ganz wichtig, bei diesem Typus, es gibt eine sündhaft teure Kaffeemaschine.
Natürlich, es wird teurer Kaffee getrunken.
Ganz teuer.
Und,
es ist eigentlich die Kaffeemaschine.
Auch ein bisschen kiffen.
Ja, Kaffeemaschine, die hat ungefähr so, bekommt fast so viel Aufmerksamkeit wie das Pult.
Ja.
Wo auch
sind die nicht sogar miteinander verbunden?
Ja, natürlich. Und es ist auch ganz wichtig, dass permanent beim Pult irgendwas wird immer, ist gerade eingeschickt. Es gibt einen Kanal, der gerade irgendwie durchgepustet wird. Von dem einen Experten in Spanien.
Dieser Snob, der hat tatsächlich auch rausgefunden, dass es durchaus wirksam ist, auf Social Media einfach mal die Tape-Maschine laufen zu lassen, unabhängig davon, ob sie gerade irgendwas macht oder nicht. Einfach sieht geil aus.
Sieht geil aus.
Natürlich. Laufen lassen.
Ja, richtig. Ja. Absolut richtig. Genau. Da wird auch gerne mal irgendwas ausgebaut, ne? Im Berliner Umland.
Na klar. Ja, irgendwann wird sich da ein Bauernhof ausgebaut.
Ja, natürlich.
Also. Das sieht so toll aus, die Scheunen. Dann, da werden auch die alten Holzer da gelassen und wo noch die Kühe drauf gekackt haben. Und
so. Richtig. Und kommt man auch so richtig zur Ruhe.
Ja.
Absolut richtig. Ja, das ist die Equipment-Snobs. Ja, genau. Und der Gegenteil von dieser Art Equipment-Snob ist, der kann kein Snob sein, das ist der Multi-Effekt-Snob. Oder kann er auch, naja, also es gibt ja auch, ich nenne das ja immer so die Globetrotter. Musiker. Was ich auch manchmal mache, dass ich sage, ich nehme nur ein Bass mit im Gigbag, pack da mein Helix rein. Heißt das Helix? Ja, pack da noch einen kleinen Preamp rein und dann wird leicht gereist.
Ja, ne? Leicht im Gepäck.
Oder auch gerne natürlich Gitarristen Camper. Der Camper-Amp, total praktisch. Also das ist, ich weiß nicht, ob das als Snob zählt, aber das ist quasi die Gegenbewegung dazu.
Okay.
Ne? Praktisch. Also das Nord, die Keyboarder, die ein Nord haben, da kriege ich alle Sounds raus. Nord, also ich kriege aus meinem Nord echt alle Sounds.
Nee, aber das sind Generalists.
Ja, das sind keine Snobs. Nee. Richtig, richtig. Aber die gefallen mir auch gut. Also es gibt auch. Also ein Keyboarder, mit dem ich öfter gespielt habe, einfach ein Kronos. Auch das Kleine, mit irgendwie einer Oktave zu wenig. Und da ist aber alles, da wird alles mit dem Kronos gemacht. Ah, ja. Auch schon wieder geil.
Ja, Glückwunsch. Also ich meine, wenn es auf dem... Ist halt die Frage, was ja wirklich dann gar nicht steht, ist der X-Ständer. Stage Design is not a crime, würde ich mal sagen. Liebe Grüße an Horny, der den Spruch etabliert hat.
Stage Design is not a crime. Ja, aber die Steigerung vom X-Ständer ist ja dieses Ding, was so wie der Monolith bei 2001 aussieht. Dieser Dreiecks.
Der ist geil.
Der so mehrere Ebenen hat.
Ja, der ist ein paar Ebenen.
Ja, aber das sind Generalists, genau. Das sind keine Snobs. Also, der Equipment-Snob.
Ja, der Punk-Snob.
Ja. Der Punk-Snob ist...
Der Ausdruck steht vor jeglicher Ambition. Erfolg ist nicht wichtig. Üben ist elitärer Scheiß. Ich mache so, wie ich denke. Eigentlich eine liberal getriebene Ich-AG-Position, wenn man so will.
Ja, und der Punk-Snob ist auch immer sozialisiert im AJZ. Ja. Also im Autonomen Jugendzentrum. Wäre in Hamburg die Rote Flora. Ist aber auch gerne aus einer ländlichen Region. Kommt aus der fränkischen Provinz oder der hessischen Provinz.
Ja. Und hat Schleswig-Holstein gibt es ja auch.
Und hat früher selber veranstaltet.
Ja, klar.
Und zwar Punkbands aus aller Welt und Hardcore-Bands.
Ja, Wieso kam vorbei?
Ja, da kann der.
Wir haben mal Wieso hierher bekommen im Zugzentrum.
Viel zu kommerziell. Das Earth Crisis hat gespielt. Und der war mal Straight Edge, natürlich auch wichtig.
Ja.
Und der findet aber alle seine komplette musikalische Erfüllung eben doch relativ in der doch relativ limitierten Farbpalette der Punk- und Hardrock-Musik. Hardcore-Musik. Ja. Der Punk-Snob. Und da gibt es ein extremes Wissen.
Unglaublich.
Viele liest gerne mal so ein Coffee-Table-Buch über CBGBs, so Fotos, weiß alles. Und findet aber nach wie vor, ist jetzt auch mal schon jenseits der 40 und findet jetzt Team Scheiße halt total cool. Weil die weil die natürlich genau den Sound machen, den Slime früher gemacht hat oder sowas.
Ja.
Also, da gibt es so einen ganz schmalen Korridor. Also, wobei auch da gibt es Unterscheidungen. Der Hardcore-Snob hört natürlich kein Deutsch-Punk. Und es gibt dann noch so diesen Rockabilly-Punker, der hört kein Hardcore und so. Keine Ahnung. Das ist auch eine Schlangengrube.
Yep.
Aber wichtig ist viel, man weiß sehr viel.
Man weiß sehr viel. Man muss aber auch über den Punk-Snob sagen, aussterbende Art.
Ja, also habe ich ja auch irgendwann mal erzählt, als ich letztes Jahr bei Jens Rachut war, war ich einer der Jüngsten.
Ja.
Ja, also wir lieben Jens Rachut, aber das ist auch ein bestimmtes ein Klientel, was mitaltert.
Ja, auf jeden Fall, da kommt nicht so richtig was nach. Wobei ich neulich in Stockholm, als ich da unterwegs war, gesehen habe, ey, die Punks, die sahen genauso aus wie früher in den 90ern, die da rumliefen.
Ja.
Also ich, das war dann auch so, die hatten, glaube ich, auch ein ähnliches Ziel, wie die Punks, die jetzt nach Sylt irgendwie fahren.
Ja.
So. Einfach mal gucken, was die feinen Herren da so machen und so ein bisschen stören. Und das hatten die auch gemacht und die sahen nicht genauso aus wie früher.
Aber war das alte Punks oder junge Punks?
Jung, ganz jung.
Ja, aber es gibt ja auch gern mal so, also in Dresden habe ich neulich in der Neustadt auch so einen richtigen Altpunker gesehen.
Okay.
Das sieht
aber ich meine so ganz junge Leute, die aber auch ne, die Iros hatten und so.
Ja gut. Du, ich muss einmal kurz, ich muss kurz rein. Wieder da.
Na, nur weil wir gerade über die Punks redeten, also es gab ja diese Meldung jetzt auf Sylt und ich erwähnte das ja auch gerade, das scheinen ja durchaus dann irgendwie eine jüngere Generation irgendwie nachzuwachsen. Aber vielleicht hat er sich so aus dem großstädtischen Milieu so ein bisschen zurückgezogen.
Ja, also ich habe das Gefühl, Hamburg-Berlin, nicht so viel Punk. Leipzig-Konnewitz, Dresden-Neustadt, Hannover-Linden, da gibt es
irgendwie
Punks. Da ist es irgendwie punkiger. Also genau, die richtigen Großstädte nicht, aber so im kleineren Raum. Und ich glaube, nach Sylt, da fährt man mittlerweile mit dem Deutschland-Ticket hin. Ja. Und setzt sich da. Da gibt es immer Punks in Westerland, da in der Fußgängerzone.
Ja.
Da gibt es so einen Platz, da sitzen die. Das ist, aber ist auch kultig.
Kultig. Ja, gut, gibt's also noch.
Ja, na klar. Aber ich weiß noch gar nicht, ob der Punk selber ist natürlich auch ein Snob, aber der Punk, der alternde Punk-Fan.
Das ja, ist ja, dieser Alt-Punk-Snob, den meinen wir
eigentlich. Ja, genau.
Der auch diesen ganzen Werten noch hinterherhängt, so von wegen, das ganze DIY mache ich selber. Klar. Ich brauche keinen, der mir erklärt, wie ich die Schlagzeug sticke.
Das kann ich selber. Und der kennt dann auch viel so Deutsch-Punk-Bands oder so, mit so die dann eine EP mal gemacht haben oder auf einem Sampler waren, auf einem Schlachtrufe BRD-Sampler mal einen Song hatten. Da kennt man sich aus, genau. Der Punk-Snob. Lieben wir unsere Punk-Snobs. Yep. Und natürlich, was der nicht mag, ist Toten Hosen und Ärzte. Das ist natürlich kommerziell.
Das sind eigene Snobs, ne?
Außer vielleicht die allererste EP oder so.
Ja, klar. Opel-Gang war noch in
der Ordnung. Ja, das ging noch, aber dann, ja. Das ist der Punk-Snob. Aber wie gesagt, da gibt es wirklich den Punk-Snob, den Hardcore-Snob, den Deutsch-Punk-Snob, den Rockabilly-Snob. Da gibt es nochmal Grabenkämpfe. Bevor jetzt irgendjemand denkt, wir würden jetzt die ganze Diversität der Punk-Snobs über einen Kamm scheren. Nein. Ihr seid alle ganz besondere kleine Pflänzchen.
Der Musikwissenschaftler-Snob.
Oh ja.
Also, ich kann Musik jetzt durch meinen akademischen Hintergrund objektiv bewerten und erklären, warum Beethoven mehr Einfluss auf Take That hat als auf die Backstreet Boys. Und der König der Boybands aber Boyzone ist und was das mit Stravinsky zu tun hat.
Ja. Also,
frag mich, ich weiß Bescheid.
Ja. Sind wir natürlich auch ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen schon, ja.
Ja, klar.
Genau, fühle ich mich auch ertappt. Ich habe ihn sehr gern.
Ja. Ja. Musik, genau, der Musikwissenschaftler Snob, der hat immer eine Lakritzbrille und hat immer so einen, da gibt es immer eine Intellektualisierung von Musik, ne?
Ja.
Genau, und
es
ist immer ganz.
Ja, und es werden immer die größten Herleitungen gesucht. Also, das machen wir tatsächlich ja auch gern. So Vergleiche von was, von A nach Z, ne? Also,
Richtig. Irgendwie
Billie Holiday, Billie Eilish ist eigentlich das Gleiche.
Richtig, wegen.
Weil sie beide Kondensatormikrofone benutzen.
Wegen dem Mikrofon. Ja. Völlig richtig. Ja. Weißt du, wen ich neulich getroffen habe? Den Klassik-DJ.
Echt?
Ja.
Der Klassik-DJ?
Ja.
Aber hat er nicht früher so Barock
aufgelegt? Ja, meine ich ja, der Barock-DJ.
Der Renaissance-DJ.
So, und weißt du was? Der Renaissance-DJ hat komplett durchperformt.
Ja?
Der hatte seinen Koffer dabei, weißt du, was da drin war?
Ein Plattenspieler.
Nee, besser. Da gab es im Mittelalter gab's nämlich noch keine Plattenspieler.
Nein, der hatte so ein, wie heißt das Ding?
Ja, sag.
Das, was vor dem Plattenspieler war.
Eine Laute.
Ach so, eine Laute.
Der hatte eine Laute dabei. So, war total interessant. Guter Typ, super.
Ja, aber, gut Action gemacht früher, der Typ in der Schanze.
Aber mit seinem, auf jeden Fall, aber es war wirklich wie Schnitt, weißt du, wie so im Film. Schnitt, ich verlasse den Raum, Schnitt rüber, ich treffe den Klassik-DJ wieder. Same. Der hatte Notenberge dabei.
Ja?
Ja. Dann plötzlich.
Und der legt ja keine Platten mehr auf, sondern
spielt jetzt
verteilt Laute. Nur noch Noten,
oder? Ja, der hatte Noten dabei, lauten Noten in so einer komischen Tabulatur. Alles ist super interessant. Ich will mich da gar nicht, also das ist alles voller Liebe gemeint. Aber der hat auch, da gibt es auch so einen bestimmten Ansatz, das ist nämlich eine Form des Musikwissenschaftler-Snobs. Es gab eigentlich alles schon in der Renaissance-Musik.
Ja, natürlich.
Alle
ja,
Synkopen, ja. Alle ja. harmonisch, ja. alles.
Ich fühle mich total angesprochen. Das haben wir manchmal auch,
dieses so Ding. Reichhaltig. So, ja,
Herr Bach hat doch schon die Achtelketten.
Ja, und so sowas. Reichhaltig. Ja, ja. Was da alles schon gab in der Renaissance-Musik. Also hat auch so einen leichten, ja, es kippt dann so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, okay, also wenn du, hat so, ja, wie sag mal, auch was Eurozentrisches, sage ich mal, wenn man so behauptet, es gäbe also eigentlich alles, auch die Swing-Time und so, das ist alles, gab es schon im Mittelalter, ist nur verloren gegangen, hat so ein bisschen was von so Atlantis-Verschwörung oder so.
Ja, das ist so ein bisschen, wie heißt denn die Mormonen?
Ja.
Die Mormonen, die haben doch irgendwann rausgefunden, dass Jesus eigentlich Amerikaner
war. Ja, genau, ja. Das ist so ein bisschen, also war interessant, also das sind auch so Musikwissenschaftler-Snobs. Aber genau. Und es gibt aber, der Musikwissenschaftler-Snob hat, der nähert sich auch so campy, sage ich mal, so trashigeren musikalischen Kontexten, also wie zum Beispiel, was du vorgemacht hast mit der Boyband, auch immer mit so einem musikwissenschaftlichen Interesse. Ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja, also wie gesagt, zähle ich mich ein bisschen dazu, mache ich mich gerne drüber lustig.
Es gibt noch den, wo mache ich weiter? Es gibt dann ja noch, wir hatten ja mal so den Indie- und Punk-Snob. Aber vielleicht müssen wir vorher den Hip-Hop-Snob machen.
Der Hip-Hop-Snob, also da reden wir vom Oldschool-Snob, oder? Kein Trap, kein Autotune.
Der Hip-Hop-Snob ist auch so Typ Smudo. Ja. Auch eher Tick älter als wir oder vielleicht noch so unsere Generation oder ein Tick jünger, aber ist auf jeden Fall ein Millennial oder ein Gen Xer. Und der, für den hört eigentlich mit deutschem Gangster-Rap frühestens und spätestens dann mit Trap hört Hip-Hop auf. Das ist ein Backpacker-Hip-Hopper. Der feiert natürlich trotzdem Tupac und Wu-Tang Clan und so amerikanischen, West Coast, East Coast Beef Gangster-Rap und natürlich auch die vier Säulen des Hip-Hop, ganz wichtig. Und Breaking gehört ja auch dazu. Ja. Und der hat so einen Rucksack und der legt auch auf, aber nur Vinyl.
Ja, klar.
Ist klar.
Ja, wer legt denn kein Vinyl auf?
Ja. Und das ist aber, also der Hip-Hop-Snob, das sind so Leute, als so mein Freundeskreis in der Schule auch noch aus Nicht-Leuten aus dem Musikbereich bestand, da gab es auch viele Hip-Hop-Snobs. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Eine Sache, die mich wahnsinnig genervt hat, ich mit meinem Interesse vielleicht an Musik, Jazzmusik oder anderen Stilistiken, wenn es dann immer hieß, spiel doch mal ein Beat.
Ja, spiel mal ein Beat, ich will rappen.
Ja. Und scratchen. Der hatte auch früher zwei Turntables. Dann schön einen reinkiffen und dann so halb motiviert so schlecht scratchen. Weil ist auch ein Instrument. DJing ist auch ein Instrument.
Genau. Er hasst Leute wie uns, die auch nur auf die Idee kommen, da einen ironischen Doppelboden drauf zu bringen, weil das kannst du mit der Kultur natürlich überhaupt nicht machen. Er ist sehr wertkonservativ.
Ja, natürlich.
Wie heißt denn der Inbegriff der Berliner, der auch alle interviewt?
Markus.
Der hat in Corona auch ein bisschen von sich reden gemacht. Aber wie heißt denn der nochmal?
Wen meinst du? Meinst aber nicht von der alte Chef von Reue Bunker.
Doch, natürlich meine ich den.
Heißt der Markus? Markus Steiger.
Markus der Steiger.
Ja, genau. Das ist
so ein richtiger.
Auch so typ, der ist auch so Typ Streetworker.
Natürlich so ein bisschen. Genau.
Ja, genau.
Genau, da, also wirklich, es darf nicht gelacht werden. Es darf, wenn du etwas gut findest, darfst du da keinen ironischen Bezug zu haben, sondern es ist einfach nur gut.
Ja.
Und wenn du so jetzt, wie wir darüber reden, der wird durchdrehen, der würde uns aufs Maul hauen.
Ja, natürlich. Ja. Der kann ja auch Brasilien Jiu-Jitsu. Ja, also Markus Steiger, auch schon unterhaltsamen Content geguckt von dem, aber genau. Aber trotzdem empfehle ich immer, wenn Markus Steiger sich mit Flair unterhält. Das ist immer sehr, sehr gut.
Ist gut, ne? Ja, ich mag diese ganzen Formate auch sehr gern. Habe ich zeitlang wirklich durchgesuchtet alles.
Genau, das ist aber das ist der Hip-Hop-Snob. Und der Hip-Hop-Snob ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter und geht auch gerne zu so oldschooligen Hip-Hop-Veranstaltungen.
Ja.
In der Astra-Stube. Gibt's nicht mehr. Rest in Peace, Astra-Stube, aber da dann auch gerne mal so eine Hip-Hop-Party, wo aber nur so Oldschool-Hip-Hop gespielt wird.
Ja, genau.
Und ja, aber der entwickelt sich ja teilweise weiter und hört dann nicht nur Hip-Hop, sondern der hört auch gerne alten Soul.
Ja, genau, klar. Und du musst die Ursprünge können und so. Meine ich ja, wertekonservativ. Also genau. Aber das ist ja so ein bisschen das, er entwickelte sich ja so schon in den 90er Jahren, also auf jeden Fall in unseren Bereichen.
Genau.
Und da war das gerade noch als Einfluss geltend zu machen, das konnte man irgendwie akzeptieren, dass Soul irgendwas mit Rap zu tun hat. Jazz konntest du ja nicht unterbringen bei diesen Menschen.
Nee. Genau, aber es wird, außer Guru und Jazz mit Hess natürlich, da geht's.
Ja, ja.
Aber es ist genau der, und der hört dann alten Soul, ganz klar. Er kann in eine Reggae-Richtung gehen.
Ja, aber, selten. Aber klar, durch die Flora war da natürlich so eine Brücke.
Genau, es ist natürlich auch, das ist auch nicht Snob, sondern Generalist, natürlich die Leute, die sagen, ich mag eigentlich alle Musik, bis auf Reggae.
Ja, ich liebe ja mittlerweile Reggae.
Ich liebe
also Bob Marley. Bob Marley ist die beste Band.
Jeder
die
liebt
beste,
Reggae.
Die beste Musik der Welt ist von Bob Marley.
Ja, und auch, also ich will mich da gar nicht festlegen, nur auf Bob Marley. Das ist einfach alles ganz toll. Da gibt es ein ganz tolles musikalisches Erbe aus Jamaika. Es ist aber so ein Allgemeinplatz zu sagen, ich mag kein Reggae, oder?
Ja, keine Ahnung, ich kenne gar nicht. Ich kenne gar kein
gerade,
Reggae.
Gerade wenn man auch gerne
Haschgift raucht,
dann behaupten die Leute, aber vielleicht ist es auch so eine Abgrenzung, um den eigenen Drogenkonsum irgendwie da so ein bisschen entschärfen zu wollen, zu sagen, ich kiff zwar wie Sau, aber ich höre kein Reggae.
Ja.
Keine Ahnung. So, aber jetzt hört er gerne Soul und weil es keinen neuen Soul gibt, kennst du das Label Deptone Records aus England? Mhm. Die machen immer so, die graben so alte Soul-Legenden auf und machen mit denen dann so Retro-Soul-Platten.
Okay.
So ein bisschen Amy Winehouse-Fahrwasser. Das ist auch sehr beliebt bei Hip-Hop-Snobs.
Ja,
ja. So, haben wir den Snob oder hast du da noch was zu?
Nö, zu dem habe ich nichts mehr. Den lieben wir eigentlich auch.
Wen hast du noch? Ich habe eigentlich
den elegante Kleidungssnob.
Ist das ein Musiksnob?
Natürlich. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja Vertreter aus allen möglichen Bereichen, von Punk bis Neoklassik, wo Leute wirklich die tollsten Anzüge tragen.
Ja, der Anzugsnob.
Ja,
stimmt, gibt es in allen Bereichen, genau.
Ja. Ich beneide solche Menschen, weil die offensichtlich so einen tollen Geschmack haben und immer wissen, wo sie die ganzen Kleidung herbekommen. Ich bin ja bereit für eine Stilberatung, habe ich gesagt. So. Also wenn da jemand mal ran will.
Ja, also können wir leider auch keinen Namen nennen, aber wir wissen beide, über was für Leute wir reden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar. Absolut richtig. Fallen mir drei ein auf der Aufwand.
Ja, mir fallen wirklich viele ein, ja.
Es gibt, also ja. Und natürlich alle, die ganze Jan Delay Band. Das ist natürlich immer Herr von Eden, auch ganz wichtig.
Ja, ja, Herr von Eden, klar.
Ja, ja. Ja, der elegante Kleidungssnob, ja klar. Das ist, ja. Aber auch gerne mal natürlich so ein bisschen, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, so Mumford & Sons, wo man dann gerne so vom Anzug nur die Weste anhatte?
Anzug nur die Weste?
Also Weste, so ein bisschen Foki.
Ah, ja, 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 klar.
Vollbart und ja. Man-Bun. Dann natürlich ja. Das volle Programm, ist doch klar.
Ja. Naja, dann gibt es natürlich den auf Social Media alles richtig machen Snob.
Ja.
Ja.
Also, den Social Media, ja klar, natürlich. Den Content.
Der genau weiß, wie das alles funktioniert,
ja, ja.
Und der gute Ideen hat und selber auch mit seiner Band alles so macht und deswegen funktioniert das alles so.
Ich glaube, das nimmt auch gerade so ein bisschen Fahrwasser auf. Dass da habe ich das Gefühl, das ist so jetzt auch nochmal so Post-Covid, so eine richtige Strömung auf Social Media. Da mussten die Leute mal so ein, zwei Jahre zu Hause sitzen und die Füße stillhalten. Und das ist, glaube ich, noch, da ist der Markt noch lange nicht gesättigt, der Musiker, der auch Content Creator ist.
Ja.
Also
ja,
da gibt es ja. Natürlich Tutorials, aber es gibt auch so Behind the Scenes und es gibt so, ich begleite mich mit meinen Social Media, ihr seid hautnah dabei. Ja, ja, ganz wichtig.
Ja, der Gästelisten-Snob.
Natürlich. Das ist ja die Business-Snobs, genau.
Naja, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht frei von diesem Gästelisten-Game. Ich finde es schon auch gut.
Ja, aber der kennt also, auch alle. Der Gästelisten-Snob kennt alle. Hey, habe ich dir hier von Universal schon vorgestellt? Da drüben, warte
ja.
Mal.
Ja, ja, hier. Ah, da vorne ist hier Dings von
ja. Irgendwie Presswerk. Ja, ja, das ist ja. Ganz wichtig.
Genau. Habe ich auch ewig nicht gesehen. Ja. Muss ich mal kurz hin.
Zuletzt in L.A.
Ja, genau.
Ah, du auch hier in Berlin.
Ja, ja. Wo habe ich das letzte Mal gesehen? Das muss in London gewesen sein.
Ja. Ah ja, genau, natürlich. Als das Headquarter noch in London war.
Ja.
Und da kommen wir nämlich auch zu dem weiteren Typ. Das ist bei Adam Menace und Peter Martin ist das der New York Snob. Da gibt's der regionale Snob. Da gibt's in Berlin nur, Entschuldigung, jetzt habe ich schon freudscher Versprecher, da gibt's in Deutschland nur eine Art Snob, der Berlin Snob.
Ja, der Berlin Snob, aber da gibt's auch wieder den Kiez Snob.
Ja, aber es gibt ganz klar den Berlin Snob, hier ist am geilsten.
Ja.
Hier geht alles.
Findest du?
Ja, natürlich. Der Berlin-Snob. Es war früher der Hamburg-Snob, war mal eine Zeit.
Ich finde, der Hamburg-Snob, das ist wirklich ein Snob. Der Berlin-Snob ist ein Generalist.
Ja,
Der muss das nicht so behaupten, weil das ist doch klar. Also, und wenn es nicht so ist, stört ihn nicht.
Und das macht dich zum Berlin-Snob.
Nee, wenn es nicht so ist, dann stört es ihn nicht. Also, der Hamburg-Snob hat doch viel mehr Drang, das auch wirklich zu beweisen, dass das wirklich dass es wirklich eigentlich nur hier abgeht.
Und so. Ja, aber es gibt ja auch Kultur aus der Provinz, ne? Und es gibt auch, keine Ahnung, es gibt irgendwo in Herne irgendwelche geilen Bands, aber der Berlin-Snob...
Ja, welche denn?
Ja, ich rede doch nicht mehr mit dir drüber, weil du ein Berlin-Snob bist, weil der Berlin-Snob sagt, nur hier geht was, hier ist am geilsten.
Nein, ich glaube auch an Herne.
Ja, also der...
Kommt da die wie heißen die so, die deutschen Cooks, wie heißen die noch?
Die Giant Rooks.
Die Giant Rooks, ja.
Weiß ich nicht, ob die aus Herne kommen, aber könnte sein.
Könnten wir.
Ja, 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 aber das ist der Berlin-Snob, das ist, hier geht alles. Und der kennt auch alle, in Berlin, weil der kennt die noch aus London.
Ja, ich habe noch einen Typus, der ist so ein bisschen ähnlich wie der, nee, ist er eigentlich nicht, ist irgendwie ein anderes, ist so der Pop-intellektuellen Snob.
Ja, wie geht der?
Naja, neulich war ich beim DAAD.
Oh, beim Deutschen Akademischen Austausch.
Und derjenige, der das dann leitet, diesen Abend oder auch da irgendwie Vorsitzender ist oder was weiß ich, ist so jemand, der popkulturell so wahnsinnig bewandert ist und natürlich ganz viel Specs gelesen hat.
Ja.
Und dann stellte er so bestimmte Protagonisten des Abends vor, auch Leute, die irgendwie heute zu Gast waren und sagt, das ist der und der und hier aus der Schaubühne ist heute der und der zu Gast und. Und man fängt da so ein Zwiegespräch an mit jemandem, der dann in der zweiten Reihe ist und sagt, how was the Kim Gordon?
How
was the Kim Gordon Show last week? Und dann sagt er zum anderen, zu dem Publikum, aber oh, das wird jetzt hier zu nerdig, Entschuldigung. Und
ja,
so.
Ja, ja.
Also, aber der so ganz, ganz stark funktioniert über so eine intellektuelle, popkulturelle Abgrenzung. Und ja, er hat viel mit mir, ich sehe da so einen typischen Specs-Leser oder Specs-Redakteur irgendwie vor mir.
Aber da finde ich ja interessant, das ist das Kim Gordon-Interview, weil ganz wichtig, dass man auch Connections hat zu der Band aus Brooklyn.
Ja, klar. Ja, irgendwie mag ich diese Leute auch. Die können ja meistens wirklich richtig gut reden. Wir hatten doch neulich auch das gehört mit Dietrichsen.
Ja.
Das war eigentlich so ein Zeitinterview,
ja.
Ne?
Ja,
Zeit. Also ich habe da gar nicht viel zu sagen, außer dass ich dachte so, wow, der kann gut reden.
Das ist genau das alte Schule. Das ist alte Schule, ja. Intro, Specs, ja. Redakteure, genau.
Genau. Und sehr nah an dem ist eigentlich auch der E- und U-Musik-Snob.
Ja, den Klassik-Snob, den haben wir ja noch gar nicht.
Den haben wir noch gar nicht. Aber es, genau, es, also für mich typisches Beispiel, der von uns heißgeliebte Wolfgang M. Schmidt, ja, der immer so eine Front aufmacht zwischen Oper versus Mireille Mathieu. Also beides gut finden, ja, man, ne, Streichquartett versus ABBA. Man darf schon beides gut finden, muss aber deutlich machen, dass man klare Trennlinien in Bezug auf die Schöpfungshöhe zieht.
Ja, na klar. Ja.
Und dass man Hochkultur versteht und lebt, während man Popkultur eher beobachtet.
Ja, und aber wenn Popkultur, ist das auch gerne, genau, Mireille Mathieu, dann ist das auch gerne so der gute alte Schlager.
Ja,
also,
genau,
als noch,
ja,
die Rundfunkorchester beim Eurovision, beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson noch live spielten.
Ja, so, ja, ja, das ist, also für den macht diese Einteilung in U- und E-Musik total Sinn.
Ja.
So, der lebt das,
ja,
der denkt so. Der und ja, ich frage mich dann immer, wie funktioniert denn nach diesem Schema dann ein Strauss, Johann Strauss versus Coltrane? Also das checke ich dann nicht.
Also, ja, weiß ich auch nicht.
Ja. Aber genau, müssten wir dann mal mit einem Vertreter,
ja, der, also
dieses Snob-Typus besprechen.
Also der Klassik-Snob kennt sich aus mit Klassik. Wenn der selber Musiker ist, ist er ein bisschen wie der Jazz-Snob, dass er dann auch vielleicht Billie Eilish hört.
Ja.
Oder halt ABBA, genau.
Ja.
Irgendwie sowas. Und da gibt es dann auch diese Unterkategorie Neue Musik-Snob.
Ja.
Also der spielt dann in einem zeitgenössischen Ensemble oder der historische Aufführungspraxis-Snob,
ja,
wo dann auf der Darmseite die Darmseite bearbeitet wird mit so einem Riesenbogen, auch mal Gambe,
ja,
alte, genau, Musik-Snob, das ist in der Klassik.
Genau, und wir hatten doch neulich auch mal, du hattest mir das geschickt, so ein Neoklassik-Podcast oder so, wie sich so Klassiker,
ja,
über Neoklassik einschmuckieren,
ja,
und wir hatten natürlich auch gute Takes und so,
ja.
Aber genau, das war für mich so dieser Typus. Ja, hat was Kulturpessimistisches auf,
ja,
auch oft so. Ich finde, das so eine früher war alles besser Rhetorik wohnt dem oft inne.
Ja, klar.
Die sagen dann so Sachen wie Neoklassik, wie TikTok sorgt dafür, dass junge Leute sich nicht tief mit Musik auseinandersetzen.
Ja.
Und das ist dann der Punkt, der gemacht wird. Und es wird nicht weiter, es wird einfach so dargestellt, so zack, fertig.
Ja,
so.
Das ist genau, das ist ja der Subtypus, der wird ja auch bei Peter Martin und Adam Menes gemacht, der Generational Snob.
Also, ja, stimmt.
Genau. Nur interessant ist, bei dem Klassik-Snob ist, der ist ja schon immer vor seiner Zeit gewesen.
Ja.
Also der ist, es gibt ja keinen lebenden Mensch, der noch irgendwie die Uraufführung von einer Strauss-Operette mitbekommen hätte. Trotzdem, also.
Ja, ich finde, es hat was irgendwie so wahnsinnig Kulturpessimistisches, weil, und auch Boomerhaftes, weil man nicht an die Schöpfungshöhe popkultureller Inhalte glauben will. Und
ja,
das geht für Jazz-Enthusiasten wie uns natürlich überhaupt nicht klar. Hat mich irgendwie immer genervt. Diesen Typen gibt es irgendwie, ja, in meinem Umfeld immer schon.
Den,
und hat mich immer wahnsinnig, ja, gemacht. Ich weiß noch, ich mit Michele mal beim Italiener saß, mit, ja, meinem Vater im Restaurant. Und dann unterhielten wir uns mit so jemandem damals schon. Aber der war eher so, auch so, früher war alles besser. Und wenn es überhaupt gute Bands in Popmusik gab, dann gab es die auch nur früher.
Ja.
Und so. Und das, mittlerweile ist doch alles nicht mehr so handgemacht und so. Das war so ein typischer Take, auch innerhalb der Popkultur.
Ja. Ja, ja, genau.
Da, also was hat Michele als Antwort gegeben? Aber Moment mal, es gibt doch immer noch Radiohead.
Natürlich, die neuen Beatles. Ja, also genau, es gibt diesen Typus, den Klassik-Snob, vielleicht dann noch Schlager. Und dann gibt es aber, das ist so die Generation unserer Eltern, die irgendwie schon so dieses popmusikalische Erwachen hatten der 60er Jahre.
Ja.
Also Elvis, Beatles, 70er, Bob Dylan, keine Ahnung. Aber dann irgendwie so diese, für die irgendwie die 80er Jahre dann wieder eine Verletzung darstellt, eine ästhetische.
Ja.
Und wo es eigentlich heißt, Beatles, Stones, Santana, Bob Dylan,
ja,
das ist der Shit. Und da, ja, gibt's auch, da kommt man dann auch nicht raus.
Nee.
Und dann muss man auch sagen, das ist, da paraphrasiere ich auch den Peter Martin Adam Menes Podcast, wenn man selber in einem gewissen Alter ist und man kennt keine Platte aus den letzten 5 Jahren, die einem irgendwie gefällt, ist es, maybe it's a you problem. Weil,
genau,
junge Leute werden immer, die Kids sind alright, die werden, ja, immer gute Musik machen. Da muss man sich ein bisschen durchwühlen. Aber, ja, so auf seinen Stones hängen bleiben,
ja,
ist,
ja,
irgendwie auch traurig.
Das ist so ein bisschen der Dylanismus, ne?
Ja, ja, genau, ja, es ist so, okay, wenn dir die Musik deiner Jugend so gut gefällt, dass sie dir, ja, reicht bis zum Rest deines Lebens, dann go for it. Aber bitte lauf, ja, nicht rum und erzähl allen Leuten, dass das,
dass es halt die Beste ist.
Ja, das ist,
also, weil es stimmt, nie wieder was Besseres geben wird. Und das,
ja, weil es stimmt einfach nicht.
Die Geschichte eigentlich geschrieben war danach.
Ja, genau. Ja. Und das ist immer, ja, also, ja.
Ja.
Vielleicht.
Ich neige manchmal auch zu sowas.
Ich also, auch, natürlich. Ja, ja. Also ich merke auch, also ich muss auch sagen, ich kenne mich auch, wenn wir hier über Jazz reden, ich muss auch sagen, ich, wenn ich vergleiche, was ich über den den Jazz bis in die 70er Jahre weiß, mit dem, was ich über den Jazz der letzten 10 Jahre weiß, dann ist da, steht das in einem krassen Missverhältnis. Ah. Weil ich auch niemand bin, der so die aktuellen Sachen so krass verfolgt und genau weiß, was irgendwie gerade hot ist und so. Das ist natürlich ein Problem. Aber das sollte ein Bewusstsein.
Ja.
Und bitte nicht rumlaufen und erzählen, seit dem Hardbop ist nichts mehr Gutes passiert.
Nee, das ist Bullshit. Nee. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, was genau, was für ein Snob sind wir eigentlich selber? Hast du einen Typus gefunden für dich, mit dem du dich beschreiben kannst?
Naja, das gibt's eine Mischung. Ich hab's ja immer mal wieder probiert. Ich war bei Zeiten ein Indie-Snob. Ich bin sicherlich auch so ein Musikwissenschaftler, Akademisierungs-Snob.
Genau, das haben wir beide gesagt. Konnten wir uns beide mit gut
identifizieren. Ja, natürlich, das bin ich. Ich bin irgendwie ein Generational Snob. Natürlich.
Ja, ich nehme mich auch. Ich bin auch ein Generational Snob. Ich bin auch was, da bin ich, wie gesagt, ein sehr besonderer Snob, weil ich so eine Nullerjahres-Snob bin, was so Jazz angeht.
Das bist du auf jeden Fall, ja, ja.
Ja,
ja, das habe ich dir aber auch schon bei anderer, in anderen Zusammenhängen mal unter die Nase gerieben, ja, genau.
Ja, aber weißt du warum? Ich glaube, womit das zusammenhängt, weil, ja, seien wir ehrlich, in den Nullerjahren, wir hatten eine wirklich lange Durststrecke. 30-jährige Durststrecke eigentlich, wo irgendwie versucht wurde, sich an die Popmusik ranzuwanzen. Mit Fusion und Funkiness und was weiß ich nicht alles. Man kann das eigentlich ganz gut ausmachen an der Biografie, an der Diskografie von Herbie Hancock. Der hat irgendwie 68 noch Speak Like a Child rausgebracht, also Jazz, ja, wie wir ihn gerne haben.
Ja.
Geile Arrangements, alles ausgeglichen. Dann kommt 69 Fat Albert Rotunda, wo man schon merkt, so, okay, irgendwas passiert hier. Und ab 70 wird es einfach nur noch funky, 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 funky.
Die Headhunter und dann kommt Rocket.
Ja, erst die Headhunters-Phase, genau, super, auch tolle Platten und so, aber es ist halt auf einmal eine gänzlich andere Musik, wo deutlich wird, ist, ja, das hat natürlich auch was mit der Tatsache zu tun, dass man wahrscheinlich so ein bisschen in der Pflicht war, sich so ein bisschen an popkulturellen Inhalten zu orientieren,
ja,
allein aus finanziellen Gründen. Da lief nun mal der Hase. Genau, ich hatte das Gefühl, in den Nullerjahren erst wurde sich davon wieder so liberalisiert. Fand wieder so eine Art Neokonservatismus statt.
Ja, das mag
so
sein.
Einmal wurde, aber es hat auch was, ja, genau. Auf einmal wurden die Besetzungen wieder kleiner, wurde wieder weniger elektrisch.
Ja.
So die Aufnahmemöglichkeiten, die man hatte, so mit digitalen Aufnahmetechniken wurden dann irgendwie genutzt, um Live-Aufnahmen zu machen und so. Klingt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig,
ja,
so im Vergleich zu dem, was man da früher hatte. Aber irgendwie, genau, es gibt wieder diesen Spirit und naja, bin ich jetzt Neokonservatist oder so konterrevolutionär wie Marsalis? Nein, glaub nicht.
Ja.
Die Nullerjahre ließen ja kompositorisch und stilistisch und instrumental eigentlich alles zu. Also
ja,
sie verkleinerten ihren Sound, allerdings vielleicht auch aus praktischen Gründen, also wegen der Musikindustriekrise oder so. Also man musste so ein bisschen kleiner denken. Das ging da ja schon los.
Ja, ich finde auch, man muss das ein Stück weit ownen, dass man einfach die Musik. Also das Problem ist, als junger Mensch gibt es, da ist vor einem das große Nichts und hinter einem die große Tradition. Und es ist auch als junger Mensch, egal ob irgendwas 5 Jahre oder 50 Jahre alt ist, es ist alt. So, und dann bildet sich so ein Geschmack raus, der auch irgendwie immer mit der Zeit zu tun hat und den wird man irgendwie sein Leben lang mit sich rumtragen.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, das ist einfach eingepreist. Müssen wir mit leben.
Ja, müssen wir irgendwie mit leben.
Ja, ich habe noch 2 Snobs.
Ja, brauchst du nicht.
Hast du noch Snobs?
Nee, meine Snobs
sind weg. Okay, gut, weil ich habe nämlich noch den haben wir nämlich irgendwie ausgelassen. Ich weiß nicht, ob es ein Generalist ist, aber den gibt es ja in Musikerkreisen oft, den Pop-Snob, den richtigen Pop-Snob. Der richtige Pop-Snob spielt natürlich, ist eigentlich natürlich kein Vintage-Equipment-Snob zum Beispiel, sondern der hat natürlich ein Camper-Amp und Nord und Mainstage für Logic und der spielt gerne, der findet sich total zeitgeistig, weil der als Sideman in Pop-Bands spielt oder als Produzent in Mainstream-Bands, weißt du? Und der ist, und was den ausmacht, ist, dass der so am Zahn der Zeit ist und auch gerade zum Beispiel Leute, die produzieren, sind gerne Pop-Snobs, weil die zum Beispiel auch die neuesten Produktionstechniken kennen. Die machen dann, weiß ich nicht, wenn Autotune kommt, wird dann Autotune produziert, dann wird an den Formanten gedreht, dann werden die Trap-Hi-Hats eingebaut. Dann gibt es bestimmte Arten, also so, da ist man immer am Zahn der Zeit. Man hat die neuesten Soundbibliotheken, man kennt die neuesten Tutorials und man ist Fortschrittarier. Ja. Man ist am Zeitgeist. Und es geht aber halt auch vom Geschmack immer darum, was ist gerade hip. Man kennt so die Spotify Top 10 und sagt, das ist der neue Style, Dua Lipa, jetzt mache ich auch sowas.
Genau.
Und das ist ein absolutes, das Gegenteil vom Vintage-Snob, der quasi sagt, ich habe hier meinen Sowjet-Synthesizer und jetzt ab jetzt, und es wird alles, muss immer alles wertig und vintage sein.
Ja.
Kennen wir auch
den
Typus.
Ja, klar. Naja, unter so Musikern weit verbreitet, einfach um natürlich irgendwie stattzufinden, Geld zu verdienen, muss man so ein bisschen, glaube ich, oft in vielen Kreisen in der Popmusik einfach auch so ein bisschen so drauf sein.
Und das kriegt dann aber auch, manchmal wird es so ein bisschen merkwürdig, wenn dann Leute auch im fortgeschrittenen Alter immer noch erzählen müssen, wie begeistert sie jetzt gerade sind von der neuesten EDM-Produktion und so, ne?
Ja.
Wie gut das Vocal Processing da ist. Weißt du? Voll cool.
Ja.
Weil das gerade hip ist.
Ja,
der Produzenten-Snob. Und den gibt es aber halt auch bei den Instrumentalisten. Ne? Da ist man immer die neueste Technik und guck mal, voll praktisch und so. Das ist ein Typ von Snob.
Genau.
Und
sehr gut. Und dein letzter Snob?
Mein letzter Snob ist eigentlich der Techno-Snob. Der elektronische Musik-Snob. Weil in der elektronischen Musik gibt es alles, was wir bisher beschrieben haben, in diesem ganz kleinen Bereich rund um die Vierviertel-Kick.
Ja. Genau.
Grabenkämpfe.
Interessanter Snob-Typus, weil er auch eine ganz eigene Vorstellung von Musikhistorie hat.
Ja. Geht los mit Kraftwerk. Kraftwerk ist Bach.
Man redet teilweise mit Techno-Snobs wirklich aneinander vorbei, was so Musikgeschichte angeht. Das ist wirklich interessant. Mag ich sehr gern.
Ja.
Man kann sich gut streiten mit denen.
Und der Techno-Snob, da gibt es auch wirklich Grabenkämpfe. Da gibt es nämlich zum Beispiel den Vinyl. Ich lege nur mit Vinyl auf Snob.
Ja.
Ganz wichtig, weil wer mit Traktor auflegt oder mit diesem neuen Programm mit BeatSync, geht gar nicht.
Nee,
das
da
kann
gibt
ja jeder.
Abgrenzungsmechanismen auch. Genau, kannst du den Rechner mit auf die Bühne nehmen oder gerade nicht?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und da gibt es dann auch, weil ja gerade so die Techno-Musik, also bestimmt gilt das auch für Drum and Bass und Garage und sowas, aber wir bleiben immer beim Techno, da gibt es ja wirklich, die Musik ist immer, es ist dann nicht so krass unterschiedlich, sag ich mal, für das ungeübte Ohr, sag ich mal, ich glaube, wenn man so von außen auf Metal hört, ob das jetzt feinster Gymnasiasten-Listening-Techno ist, mit analogem Outboard, oder ob das jetzt EDM vom Peruka will oder wie das heißt ist.
Da werden aber feine Unterschiede gemacht.
Ganz
und dann
fein.
Gerade, wird auch viel über das Mastering gesprochen, was das bessere Mastering ist und wer der Mastering-König gerade ist.
Richtig.
Und die Techno-Snobs haben es schwer, weil die müssen auch immer wieder erklären, was der Unterschied zwischen einem DJ-Set und einem Live-Set ist.
Richtig. Und es ist aber auch immer ganz wichtig, dass man auch so mit, also wenn man, also sehr, sehr gerne mag ich diese Atzen, also die Techno-Atzen, die einfach sagen, ich mache Trance.
Ja.
Oder sowas. Holländische Techno-Szene, viel so. Also einfach so ein ganz klarer, so ein ganz klares Geständnis, wie sagt man, zur Kommerzialität. Und dem gegenüber steht aber der feine Listening-Techno-Künstler, der auch so halb gerne so ein bisschen in die Hochkultur möchte.
Ja.
Das ist ähnlich wie beim Punk-Snob. Das funktioniert beim Techno auch gut. Da wird dann, ist man also auch absolut, da gibt es einen blutigen Hass auf irgendwie Leute, die irgendwie so zu kommerziell sein können.
Ich erinnere mich auch an so eine Dokumentation, die ich schon in den Nullerjahren gesehen hatte über so die Berliner Techno-Szene. Und man sieht da, wie heißt denn dieser Techno-DJ, der damals...
Paul Kalkbrenner wahrscheinlich.
Nein, nicht Paul Kalkbrenner. Der hatte so einen chilenischen Namen, den sieht man.
Ricardo Villalobos.
Villalobos. Man sieht Villalobos da in seiner Wohnung sitzen und die LPs durchgehen, die er vielleicht heute auflegen möchte, in Berghain oder halt eben nicht. Dann wird er dabei gefilmt, wie er das so in sich rein so kommentiert und hört die eine Platte so an und meint, ganz interessant. Und dann nimmt er sie aber so ganz gehässig ab vom Teller und sortiert sie aus und meint so, da ist nun ein kommerzielles Element hinzugekommen, diese Platte ist raus.
ja, genau. Also genau, da gibt es natürlich auch im Techno, bei den Techno-Snobs, ganz feine Unterschiede zum Beispiel, die auch, also sowohl Fans als auch Akteure, die dann einfach ordentlich abstampfen wollen, dann der Berghain-Techno. Da darf auch kein melodisches Element vorkommen.
Ja,
genau. Wichtig ist, dass die Kick einen fetten Rumble hat. Diese Hallfahne auf den Kickdrums, dass es alles immer so klingt wie direkt aus dem Stahlwerk. Ja. Ah, ja. Da gibt's dann ganz feine Unterschiede. Und da kann man sich also wirklich absolut in die Nesseln setzen. Ja. Weil es ist nicht so, nein, wir lieben beide Ecstasy und Vierviertel-Kickdrum. Lass uns Freunde werden. Nein. Da werden dann also, und das ist wirklich ein Spektakel von außen,
ja,
wie sich da gehasst wird.
Ja, lieben
ja.
wir.
Ja, genau.
Gibt es bestimmt auch gute Podcasts zu, oder sollte es eigentlich so jemand, der das mal alles aufdröselt?
Es gibt so Techno-Podcasts, muss ich nochmal raussuchen, hatte ich auch mal abonniert bei Zeit.
So diese Gehässigkeiten auch irgendwie aufgedröselt werden?
Ach so, nee, das nicht. Aber
wo gesagt wird, der ist scheiße.
Na, ich kann mich erinnern an so einen Podcast, wer ist der? Boris Brechner, auch deutscher Techno-Artist, der auch so wie du gerne mit Maske auftritt. Und der ist, da weiß ich nicht, der war mal in irgendeinem Telekom Electronic Beats Podcast oder sowas. Und die Moderatorin ging ihn auch an, ob er denn auch die Tradition, auch ob er die embraced.
Ah, geil, das sind ja eigentlich die gleichen
kulturellen
Diskussionen, die man überall hat dann, ne?
Genau, weil Boris Brechner, der ist nämlich so ein bisschen eher so auch so vom Trance und Hardcore der 90er, glaube ich, so beeinflusst. Und der ist nicht so Teil einer Szene gewesen, war dann aber relativ erfolgreich, weil er so ein Eigenbrötler und hat dann, glaube ich, so ein paar Szenestadien übersprungen. Und dann wurde der in diesem Interview, kann ich mich erinnern, das ist Jahre her, als ich es gehört habe, aber das habe ich noch in Erinnerung, wie er dann auch so schon dann nochmal so investigativ nachgefragt wurde.
Ob er wurde ihm die Realness abgesprochen.
Das ist im Techno überall. Ja. Schlangengrube. Vorsicht.
Ja, cool.
Bisschen auch komischerweise wie der Indie-Snob oder der Punk-Snob, irgendwie so je kunstvoller die Musik wird, das können wir, glaube ich, auch allgemein über die Snobs sagen, je geschlossener, umso ernsthafter ist es, ne? Also der irgendwie, das ist interessant, dass so Humor und Spaß und Lockerheit irgendwie was ist, was so dem der Snobbigkeit gegenläufig ist, ne?
Ja, genau, das meinte ich ja eingangs schon und deswegen gibt es ja Lambert Klammerer Jazz,
genau,
wo ihr alles bekommt.
Alles.
Snobismus und die ironische Doppelbödigkeit.
Ja.
Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten können wir uns eigentlich jetzt verabschieden langsam, oder hast du noch einen?
Also nur nach wie vor, also ich weiß nicht, ob wir den, der kam am Anfang kurz vor, der Beatles-Snob ist überall.
Der Beatles-Snob ist überall,
Der Beatles-Snob, der kennt sich einfach aus mit Beatles.
Ja, der kennt weiß, wie jedes Stück aufgenommen wurde, in welchem Studio, wer wo singt, wer wo einsetzt, wann Paul welches Instrument spielt, weil das wechselt natürlich auch immer mal wieder. Wann man nicht genau weiß, wer gerade welches Instrument spielt, denn das weiß man manchmal auch nicht genau, weil Paul sich irgendwo mal rangesetzt hat und vielleicht dann doch bei vielleicht das Schlagzeug gespielt hat. Wie heißt der Song noch?
Come Together.
Come Together, genau.
Genau.
Gibt da den Rumor, dass Paul das gespielt hat?
Ja, man weiß es nicht. Oder Bernard Purdy.
Ja.
Guck mal, wir sind nämlich,
wir
sind auch Beatles-Snobs. Und wir lieben natürlich unsere Beatles-Snobs, weil das ist, wenn man sich trifft und dann merkt, du liebst die Beatles, ich liebe die Beatles, ist anders als beim Techno, da kann man ein bisschen über die Beatles reden.
Genau, deswegen die Frage, sind es Snobs oder sind es Generalists?
Beatles, du hast völlig recht, der Beatles-Snob ist ein Generalist. Weil alle lieben die Beatles.
Der hat keinen Bock, sich mit anderen Beatles-Fans zu streiten.
Du hast recht. Stimmt. Ja, völlig, genau. Ja, das ist aber jetzt gegen Ende kommen wir doch noch zur Definition des Snobs. Wenn es keinen Dissens gibt, ist es kein Snob.
Ja.
Ohne Streit kein Snob. Der Beatles-Snob ist kein. Also nur der Beatles-Snob, der erzählt, dass die Beatles die beste Musik ist. Und das ist halt der Generation-Snob. Der sagt Beatles, Stones und Bob Dylan, danach kam nichts mehr Gutes.
Ja,
aber wenn wir über den Beatles-Snob im Speziellen reden, dann ist es ein Generalist.
Ja, nee. Eigentlich freuen sich die Leute, wenn sie Hintergrundwissen über die Beatles austauschen können und sind gar nicht angegriffen davon, wenn jemand anderes auch
natürlich,
noch
eine Story hat. Natürlich, auch sehr gerne im Tourbus. Also wenn man da entdeckt, dass da noch ein Beatles-Snob sitzt, also oder ein Beatles-Generalist, dann wird über die Beatles geredet.
Genau,
völlig richtig.
Sehr gut. Gutes Ende.
Gutes Ende. Ja, scheiße. Es gibt natürlich noch übrigens beim Pop-Snob. Was ist die Lieblingsband vom Pop-Snob?
Ah, hast du ausgelassen?
Ja, also gerade wenn man Gitarre spielt, John Mayer.
Ah, natürlich
John Mayer. Der John Mayer-Snob.
Ja.
Unterpunkt vom Pop-Snob.
Wobei auch John Mayer hatte ja auch immer was für so bestimmte Jazz-Snobs, war da auch immer noch eine Option.
Ja,
auch für diesen Academical-Snob war John Mayer immer so, das ist irgendwie ein guter Pop.
Ja, und weißt du warum? Weil John Mayer nämlich ein Traditionalist ist. Weil John Mayer macht so Pop, aber der kennt sich halt auch ultra geil aus mit altem Blues.
Ja, klar.
Deswegen da gibt es eine starke Schnittmenge zwischen Jazzern Und John Mayer, Snobs, ja, genau. John Mayer passt rein mit in diese Liste.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das lieben wir auch, weil L.A.,
ja,
da sind wir wieder beim Thema.
Ja, genau. Ich freue mich schon auf die Olympiade.
Ja.
Vorher hört ihr allerdings von uns. Nächste Woche. Ja, war eine lange Folge, aber hat sich gelohnt, ne? Die Snobs.
Hat sich gelohnt, war auf jeden Fall alle Snobs jetzt dabei, glaube ich.
Ja, alle Snobs dabei. Super. Ja. Dann würde ich sagen.
Dann mit snobbistischen Grüßen.
Genau, mit snobbigen Grüßen. Bis bald.
Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.